unglaublich tolle Cafés. Ich glaube, wenn man einmal auf Bali sich so durchgefressen hat durch die gesamte Meile der Köstlichkeiten, dann ist man versaut für den Rest seines Lebens. Also, weil es einfach so lecker ist. Ich weiß auch noch, ich bin nach Bali gezogen. Ich dachte so, ah, jetzt herrlich, erstmal schön gesund essen. Ich habe einfach nur zugenommen, weil ich jeden Tag irgendwie Raw Cashew Cake irgendwie mir reingeschaufelt habe. In den Raw Vegan Cafés irgendwie, da die ganze Zeit irgendwie diesen Cashew Cake, also der ja auch super fettig ist. Und habe erstmal zugenommen, erstmal voll den Belly bekommen, weil ich einfach nur gegessen habe den ganzen Tag, irgendwie von einem Kaffee ins nächste getaumelt. Ja, und dann einfach dieses Angebot, also diese Überflutung, also dieser Freizeitstress, der dann kommt, wenn man da das Angebot sieht an Heilungsmöglichkeiten, persönliche Weiterentwicklung, Breathwork, Contact Impro, Ecstatic Dance, Chakra Healing, Pyramids of Chi, Kakaozeremonien, Women's Circle.
Das ist eigentlich so Spiritual Disneyland.
Ja, genau. Remember Who You Are. Ein Podcast, um dich daran zu erinnern, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Ich bin Wanda und ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt der Spiritualität, des Yoga und der persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Spirituelles Kaffeekränzchen mit Wanda und Aniki.
Ja, das Besondere ist nämlich, dass Wanda und ich uns ja wirklich auf Bali kennengelernt haben. Ich bin da schon viele Jahre hingereist, habe dann halt, habe ich in der ersten Intro-Folge auch schon erzählt, mein Yoga-Teacher-Training gemacht. Da habe ich die Wanda in diesem Training kennengelernt. Und genau, habe mich dann viel, viel später als sie, weil sie hat da schon gewohnt und ich habe mich dann halt viel, viel später entschieden hinzuziehen. Aber Wanda, was genau hat dich denn eigentlich dazu bewegt, nach Bali auszuwandern, deine Zelte hier abzubrechen? Ich glaube, du hast vorher in Berlin gewohnt, ne?
Ja, genau.
Genau, erzähl doch mal ein bisschen, wie das überhaupt kam und was du da überhaupt die ganze Zeit vor mir gemacht hast.
Was war überhaupt dein Leben vor mir?
Ja,
genau. Es gab ganz am Anfang, als ich den Podcast veröffentlicht habe, gab es auch schon mal eine Bali-Folge. Aber das war ja sozusagen auch noch aus der anderen Sichtweise und heute im Gespräch sozusagen mit Aniki auch nochmal eine Beleuchtung auf Bali, worauf ich mich sehr freue. Ich bin zum allerersten Mal nach Bali gereist, ich glaube 2014. So ein Jahr nach meinem ersten Yoga-Teacher-Training damals in Berlin, was ich absolviert habe. Und ich weiß noch ziemlich genau den Moment, wo meine damalige Lehrerin gesagt hat, also wenn sie jetzt keine Yogaschule in Berlin hätte, dann würde sie auf Bali leben. Und dann war ich so, soll ich mir vielleicht Bali mal anschauen? So. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich auch in der Umbruchsphase. Ich hatte gerade mein Yoga-Teacher-Training gemacht vor einem Jahr. Ich habe als Yoga-Lehrerin gearbeitet, aber ich habe auch gespürt, dass das Training, was ich damals absolviert habe, das war sehr physisch ausgerichtet, was wirklich auch eine super Basis war, was damals über ein Jahr ging. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass es da wirklich, dass ich da erst so an der Oberfläche gekratzt habe eigentlich, dieser yogischen Tradition. Und ich weiß noch, dass eines der eindrucksstarksten Erlebnisse innerhalb dieser 300-Stunden-Ausbildung waren das, war irgendwie die Chakren-Klasse so und wo es wirklich um Energien ging. Und ich war so, wow, also da gibt es noch so, so viel mehr. Und ich muss irgendwie dahin, wo Yoga authentisch vermittelt wird oder wo es auch, sag ich mal, eine spirituelle Tradition gibt oder irgendwie einen spirituellen Kontext gibt. Und ja, dann ist mir natürlich Indien eingefallen, aber ich wusste auch, ich war zuvor schon mal in Indien, ich wusste auch als Frau alleine da jetzt nach Indien, so semi vielleicht. Und das indische Yoga, was ich auch schon wusste, ist teilweise sehr weit davon entfernt, wie wir so Yoga praktizieren im Westen. Und dann war ich so, okay, vielleicht so eine Mischung irgendwie Bali, das spirituelle Mekka auch so weltweit. Und dann bin ich mit einer damaligen Liebschaft, bin ich dann nach Bali und habe mir das sozusagen zum ersten Mal angeschaut. Ich weiß noch, es war damals Bali and Beach. Und habe mich ziemlich direkt in Bali verliebt. Also ich war wirklich, ich bin da angekommen. Ich war auch schon in Thailand vorher. Und ja, Bali ist, ich sage mal sowas, man kann sich leicht in Bali verlieben. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. in den Geruch von Bali mit den Räucherstäbchen und die Wärme der Luft, wenn man ankommt. Also dieser ganze...
Ja, quasi erschlägt am Airport. Wirklich. Man steigt aus so und Wand. Kommt an eine Wand.
Ja, ich als Vata-Konstitution liebe es ja warm und tropisch und Ja, und ich weiß einfach, dass ich das, da mich sofort wohlgefühlt habe, auch in dieser asiatischen Kultur, und Balinesen sehr freundlich, sehr welcoming, und überall die Tempel. Es gibt ja irgendwie tausende von Tempeln. Ja, einfach so dieser Vibe von dauerhafter Spiritualität. Man begibt sich dann so einen Teppich von Spiritualität, und jeden Tag, die ganze Zeit werden Mantren gechantet und Opfergaben kreiert, und dieses Eintreten in, ja, diese ganz besondere Energie, die auf Bali herrscht und die auch einzigartig ist, da habe ich mich sehr schnell rein verliebt. Bin dann nochmal nach Berlin, habe dann da meine Zelte abgebrochen, ich werde das auch nie vergessen. Ich hatte mir wirklich ein tolles Netzwerk an Freunden aufgebaut. Ich stand beruflich eigentlich gut da, auch zu dem Zeitpunkt. Alle waren so ein bisschen verrückt geworden. Ich hatte eine tolle Wohnung im Prenzlauer Berg am Mauerpark. Das erste Mal ohne IKEA-Möbel eingerichtet, nur vom Flohmarkt mit Einzelstücken. Also richtig, also ich hatte eigentlich alles, was man so haben möchte, glaube ich so, mit Ende 20. Und mir ging es sozusagen in den äußeren Strukturen gut, aber so innerlich habe ich einfach gemerkt, dass meine Seele mich dahin zieht und das so mein Weg ist. Und ja, dann habe ich tatsächlich alles verkauft, die Wohnung verkauft, einfach mit Abstand, mit den ganzen Sachen drin. Und ich weiß noch, meine brandnagelneuen Winterboots, Sorel Winterboots, ich glaube, die kosten 150 Euro, die habe ich für 10 Euro verkauft oder so. Alles so weg mit den Wintersachen, alles weg, weg, weg. Und echt einfach dann nur mit dem Rucksack irgendwie, mit so einem großen Rucksack und einem Koffer dann nach Bali ausgewandert. 2015. Und wirklich mit dem Bedürfnis, tiefer in die Yoga-Tradition einzutauchen, mich selbst besser kennenzulernen, zu heilen, aber wirklich auch meiner Berufung zu folgen. Also ich habe ganz stark gespürt, dass das mein Seelenweg ist und dass das meine Berufung ist und dass ich da hin muss. Ja, und dann ging es los. Also ich bin damals, hat mein Papa mich noch begleitet. Ja, und dann war ich da, und daraus hat sich dann ja alles weiter ergeben. Ja, und ich bin dann eigentlich ziemlich direkt reingestartet ins Unterrichten. Ich habe in Ubud dann angefangen, 9 Yoga-Klassen die Woche zu unterrichten, mich weitergebildet in allen möglichen verschiedenen Yoga-Arten, von Fly High, Pränatal-Yoga, Yin-Yoga, Roll and Release, und hatte unheimlich viel Freude daran. Habe dann meinen Ex-Partner kennengelernt, der gerade parallel in Canggu, also einem anderen Ort auf Bali, sein Yoga-Studio eröffnet hat, und dann sind wir zusammengekommen und haben dann sozusagen auch als Couple angefangen, da zu unterrichten. Ich habe super viel von ihm lernen dürfen, habe ganz viele Workshops da gegeben, Kirtans, Mantra singen, und dann haben wir eben auch Trainings zusammen gegeben, Yoga-Teacher-Trainings, dann später, wo ich dann auch Aniki kennengelernt habe. Und und kann sagen, diese 3 Jahre, die ich auf Bali gelebt habe, die waren wirklich wie ein Waschgang. Also ich habe in meiner Freizeit eigentlich nur innere Arbeit gemacht, von einem Workshop zum nächsten und von einer Heilungssession zur nächsten, ganz viel Coaching gemacht, und das waren auf jeden Fall intensive 3 Jahre, die sich eher wie 10 angefühlt haben. Genau, und 2016 habe ich Aniki kennengelernt innerhalb eines Yoga-Teacher-Trainings. Erzähl mal, Aniki, wie bist du denn überhaupt auf Bali gelandet?
Oh, das ist schon eine ganze Weile her. Also zum allerersten Mal, lange bevor wir uns kannten, 2011 war ich das erste Mal auf Bali. Und ich hatte einen Freund, der hat da gelebt und war halt irgendwie so, ja, Bali ist total toll, komm mal rum. Und dann bin ich da halt hingereist. Und dann bin ich da auch angekommen und war halt auch, wie du auch, irgendwie total schockverliebt. Also Bali ist einfach, hat sowas Besonderes und sowas Eigenes. Und wenn man dort irgendwie ankommt und wirklich in diese Welt eintaucht, in diese Blase ist es ja fast eigentlich, ja, von irgendwie, ja, dieser Religion und diesen Bräuchen und der Kultur, diesen Gerüchen, dieser wunderschönen Natur, die es damals noch gab, mit den Reisfeldern überall, mit dem Vulkan im Hintergrund, überall werden kleine Offerings, kleine Dargebungen gemacht, ne, man riecht Inzens überall. Die Magnolien blühen, ne? Der Indische Ozean mit seinen Wellen, das war halt schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe mich da wirklich verliebt und bin seitdem jedes Jahr dann immer mal wieder für ein paar Monate hingefahren. Und irgendwann habe ich mich halt entschieden, an diesem Yoga-Teacher-Training teilzunehmen. Ich habe schon lange vorher Yoga praktiziert. Ich praktiziere das schon, seitdem ich 18 bin. Weiß ich gar nicht, ob du das weißt, wann. Also wirklich schon als Welpe irgendwie angefangen. Und Genau, und dann habe ich mich halt entschieden, dieses Training in diesem Studio zu machen, wo auch Wanda unterrichtet hat. Und dann haben wir uns dort kennengelernt. Genau, und fast forward hat sich dann unsere Freundschaft so entwickelt. Und dann war ich eigentlich in Costa Rica und wollte nach Brasilien. Das war der eigentliche Plan. Und ich hatte irgendwie so eine Eingebung, weil ich wusste, Wanda ist auf Bali. Und ich hatte irgendeine Eingebung und ich habe gesagt, ich muss nach Bali jetzt. Und dann habe ich meine Flüge gecancelt nach Brasilien, einfach so, und bin nach Bali geflogen. Und da haben wir uns eigentlich quasi abgeklatscht. Mhm. Weil dann war nämlich die Pandemie. Ich habe mich während der Pandemie entschieden, in Bali zu bleiben. Habe dann eigentlich genau dieselbe Aktion gebracht wie du. Ich bin dann irgendwie 21 nochmal schnell rübergeflogen, habe meine Wohnung aufgelöst. Ich hatte auch eine Traumwohnung, ja, in Berlin, Kreuzberg, 3 Zimmer, Altbau, voll eingerichtet.
Echt witzig, dass wir uns in Berlin nicht getroffen haben, ne?
Ja, das auch. Aber auch witzig, dass unsere Geschichten sich so ähneln. So wirklich so einfach.
Vor allem aus Berlin weg. Das
aus
ist wichtig.
Berlin weg, ja. Hauptsache aus Berlin weg. Das bereue ich auch nach wie vor nicht, ne? Genau, und habe einfach wirklich meine ganze Wohnung aufgelöst und bin dann zurück nach Bali und habe mich dann entschieden, in Bali zu leben und habe auch wirklich in dem Moment gedacht, dass das jetzt mein Zuhause ist und mein permanentes Zuhause sein wird. Das hat sich dann sehr stark verändert, dazu kann ich später noch mehr erzählen. Genau, und habe dann 4 Jahre dort gelebt. Genau, wie gesagt, in der Zeit hat sich Bali sehr, sehr, sehr stark verändert. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie stark es sich verändert hat. Und das war dann auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, nicht mehr auf Bali zu leben. Aber dazu später mehr. Ja, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen beschrieben, ne? So die ersten Eindrücke, wenn man so in Bali ankommt. Wanda, wie würdest du denn Bali beschreiben für jemanden, der noch nie da war? Was macht es besonders? Wie ist die Energie dort? Mhm. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also man landet am Flughafen und wir sind ja Energiewesen, wir vergessen das ja häufig, aber ich glaube, das Erste, was wir spüren, ist natürlich erstmal irgendwie so die Temperatur und diese Wand, gegen die man läuft, aber auch die Gerüche und natürlich auch irgendwie die Balinesen, die alle mit ihren Taxis dastehen und Touristen abholen.
Ein Anschreien.
Ein Anschreien, genau. Und dann irgendwie verhandeln, wer jetzt wen und für wie viel ins Hotel fährt und so weiter. Also es ist sehr wuselig auch. Und dann vergesse ich auch nie diese Straßen irgendwie, die dich dann entweder, also je nachdem, wo du hin möchtest, dahin führen und erstmal an Straßenhunden vorbei und dann irgendwelchen Warungs vorbei, also diesen kleinen balinesischen Imbissen und Vögeln, die in Käfigen sitzen und dreckige Straßen und Palmen und Frangipani-Bäume. Und das ist ja, ist ziemlich bunt, sehr lebendig, große Werbetafeln plötzlich und dann wieder irgendwie Schotterstraßen und Essensgerüche und also es ist ja auch erstmal ein bisschen überwältigend, finde ich, wenn man vielleicht noch nie in Asien war, wenn man Asien ein bisschen kennt oder schon mal in Indien war, dann weiß man, glaube ich, so ein bisschen, was damit gemeint ist, also auch mit dieser, also eine Intensität auch und eine unglaubliche Schönheit, also wie gesagt, es hat sich ja sehr verändert, aber auch überall Tempel, an denen man vorbeifährt und dschungelige Pfade mit Lianen, die von oben runterkommen, wenn man ein U-Boot zum Beispiel mit dem Auto oder mit dem Roller fährt und Affen vielleicht auch, die man sieht. Also ja, einfach wild auch, also was jetzt ja sehr vom Tourismus eingenommen wurde, aber eigentlich ursprünglich auch eine Wildheit, eine unglaubliche Schönheit mit den Reisfeldern, mit dieses dschungelige, dieses tropische, dieses Heiße und dann einfach natürlich einfach auch Bali als Epizentrum, als spirituelle Hochburg weltweit, wo sich Menschen treffen, die auf der Suche sind, also auf unterschiedlichen Suchen sind, also entweder die beste Welle suchen oder also den geilsten Surf suchen oder sich selbst suchen oder Heilung suchen, Erleuchtung suchen, also auf jeden Fall ganz viele Suchende, ein sehr transiter Ort, also das heißt, es ist unheimlich viel Bewegung, kommen und gehen, Nationalitäten aus der ganzen Welt, es wird Englisch gesprochen, unglaublich tolle Cafés. Ich glaube, wenn man einmal auf Bali sich so durchgefressen hat, durch die gesamte Meile der Köstlichkeiten, dann ist man versaut für den Rest seines Lebens, also weil es einfach so lecker ist. Ich weiß auch noch, ich bin nach Bali gezogen. Ich dachte so, ah, jetzt herrlich, erstmal schön gesund essen. Und ich habe einfach nur zugenommen, weil ich jeden Tag irgendwie Raw Cashew Cake irgendwie mir reingeschaufelt habe. In den Raw Vegan Cafés irgendwie da die ganze Zeit irgendwie so ein Cashew Cake, also der ja auch super fettig ist, ja. Und habe erstmal zugenommen, erstmal voll den Belly bekommen, weil ich einfach nur gegessen habe den ganzen Tag, irgendwie von einem Café ins nächste getaumelt. Ja, und dann einfach dieses Angebot, also diese Überflutung, also dieser ja, Freizeitstress, der dann kommt, wenn man da das Angebot sieht an Heilungsmöglichkeiten, persönliche Weiterentwicklung, Breathwork, Contact Impro, Ecstatic Dance, Chakra Healing, Pyramids of Chi, Kakaozeremonien, Women's Circle.
Es ist eigentlich so, also Spiritual Disneyland.
Also, ja, genau. Und
das
und,
ist es eigentlich.
Und überall und wunderschöne Menschen. Also Altersdurchschnitt, ich sag mal über 25, war schon alt eigentlich auch, ja. Also so ungefähr, naja gut, aber so Altersdurchschnitt vielleicht Ende 20, 30 so. Und es ist einfach wunderschöne Menschen aus der ganzen Welt, Models, Influencer, überall. Alle haben irgendwie goldene Impermanent Tattoos und alle haben richtige Tattoos und alle sind super sexy und gut aussehend und sind super spiritual und haben Federn im Haar und Malerketten umgehangen. Also es ist schon auch so, wie du sagst, ein bisschen so Disneyland irgendwie für jeden irgendwie. Jeder kann da mal schnell eine Maler abgreifen und irgendwie sich eine Feder ins Haar stecken, so ungefähr, ne? Und ja, und eben so dieses bunte Buffet, sage ich jetzt mal, wirklich so ein Buffet von allem, was so die spirituelle, esoterische Szene so zu bieten hat, ja, also über Human Design und intergalaktisches Channeling und also was ich alles erlebt habe in diesen 3 Jahren ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe auch wirklich alles mitgenommen, also bin fast zu allem hingegangen. Also
ja, das macht ja auch total Spaß, das da zu experimentieren und das ist einfach so eine Spielwiese ja auch, ja, ne, eine Spielwiese. Und ja, eine Experimentier...
Akro-Yoga, ja. Thai-Massage.
Ja, es ist wirklich der Wahnsinn, was es da alles an Angeboten gibt. Mhm. Und ja, was ich finde auch nochmal so, was Bali halt auch nochmal ganz stark ausmacht, ist jetzt gar nicht so, dass dieses Deskriptive, sondern wirklich auch dieses Energetische. Mhm. Also Bali ist eine vulkanische Insel. Das heißt, es ist permanent... diese Pitta-Energy, wirklich diese Feuerenergie und die spürt man einfach. Man läuft da wirklich wie, man kann sich das so wie bei Matrix oder sowas vorstellen. Ja, man läuft da wie so in so einen Warp irgendwie rein und dann wird man in diese Blase irgendwie reingesackt und spürt halt diese bewegende, auffühlende, intensive Energie, ne, die diese Insel hat. Und das ist irgendwie, also jetzt auch nochmal rückblickend, ja, wo ich jetzt ein Jahr lang in Europa bin, ist das nochmal so. Einfach so, ist mir das so klar geworden, was hier für eine Erde- und Ruhenergie herrscht. Und in Bali ist es einfach eine Feuerenergie. Und da spürst du einfach die Menschen, inklusive mir und dir auch, ne? Man ist da permanent in irgendeinem Prozess drin. Man ist nur am Processen, wie man so, wie man so schön sagt, ja. Also, das ist auch eher so ein geflügeltes Wort eigentlich, ne? So, no, I'm processing. Und da wissen schon alle, okay, es geht ab.
Ja. Also wirklich dauerhafte Transformation, eine Schicht nach der nächsten wird da gepeelt irgendwie im Steambad. Also ich hatte immer so das Gefühl, man ist dauerhaft in einem Steambad irgendwie, in so einer Steamsauna und peelt die ganze Zeit irgendwelche Layers. Oder man ist die ganze Zeit dauerhaft in so einem Waschgang. Auch so ein Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Und wo du es jetzt gerade gesagt hast, habe ich auch nochmal so gedacht, also mir hat auch mal jemand gesagt, Bali ist Kali. Also Bali ist die Verkörperung der Göttin Kali, also der Göttin des Todes und der Transformation als Energie. Und das finde ich so spannend an Bali, weil wenn man es auf Instagram sieht oder auf irgendwelchen Postkarten, denkt man so, oh, das sieht doch schön aus, ne? Ein paar Palmen und so, ein bisschen Coconut Water schlürfen, ist ja herrlich, ja, da in den Vegan Cafés rumzusitzen. Kommt total unschuldig daher, aber Bali ist so fucking intense.
Ja.
Es ist so intense und wenn man wirklich sich mit Kali beschäftigt, weiß man auch, es ist halt kein Spaß. So, also wer es wirklich schafft, dauerhaft auf Bali zu leben, Respekt. Also wirklich Respekt, weil es eben die ganze Zeit diese Energie hat. Und das ist ziemlich, ziemlich krass, finde ich.
Ja, total. Kann ich so unterschreiben.
Kali ist ein gutes Stichwort, um das nochmal in den Kontext zu setzen, was überhaupt für eine Religion beziehungsweise auch Tradition diese Kultur auf Bali so besonders macht, ist nämlich, dass Bali die einzige hinduistische Insel in Indonesien ist. Die ganzen anderen Inseln sind meistens nämlich muslimisch oder eben aber auch christlich geprägt. Der Hinduismus, der auf Bali praktiziert wird, ist allerdings ein anderer als der Hinduismus, der in Indien praktiziert wird, weil es nämlich ein balinesischer Hinduismus ist. Und das ist so eine Mischung aus Schamanismus und Hinduismus eigentlich. Und das bedeutet auch, dass zum Beispiel die Balinesen teilweise ganz andere Götter haben. Die arbeiten sehr viel mehr mit Naturspirits, mit Dämonen in der Erde, mit Spirits im Himmel. Deswegen werden auch ständig Opfergaben gebracht, was zum Beispiel man in Indien sozusagen ganz anders praktiziert wird zum Beispiel. Da geht es ja sehr viel mehr auch um die Gottheiten im Hinduismus und das ist zum Beispiel in der balinesischen Kultur nochmal ganz anders. Dann haben die im Schamanismus eben auch sehr, sehr viele Rituale, die mit der Natur praktiziert werden, die für uns als Wester vielleicht manchmal auch ja makaber wirken. Ja, sowas wie zum Beispiel, dass man irgendwie erstmal die Spirits des Landes befragt, ob man da bauen kann und dann wird erstmal ein totes Huhn irgendwie blutig über die gesamte Erde gezogen, um irgendwie die Energien zu reinigen und einfach auch eine Opfergabe zu bringen. Oder es werden auch Opfergaben dem Meer gebracht, zum Beispiel um das Meer zu beruhigen oder um den Vulkan zu beruhigen. Auch tote Tiere werden dann ins Meer geschmissen. Also es sind so Rituale, die zum Beispiel eher auch dem Schamanismus zuzuordnen sind und ja, für uns Wester vielleicht manchmal erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Und dadurch, dass die Balinesen ständig mit den Spirits in Kontakt sind, also wirklich, wenn man da mit dem Roller durch die Gegend fährt, man sieht eigentlich die Frauen dauerhaft Opfergaben flechten in so kleinen Körbchen mit Blumen und mit Reis und mit Süßigkeiten, was immer sehr, sehr niedlich ist. Und aber wirklich mit einer Hingabe und auch mit einer Ernsthaftigkeit werden ständig Spirits besänftigt, beschenkt und es, sag ich mal, verdeutlicht auch, warum das so ein Melting Pot ist, warum das so intensiv ist, wenn man sensibel ist und Bali betritt, dass ja die ganze Zeit so ein Teppich aus Energie gewoben wird. Ein
Prayer Field ist
ja,
es auch.
Ja, genau, so ein Prayer Field, wo ja auch ständig das Gayatri Mantra wird ja, ich glaube immer um 12, um 6 und wieder um 12, 108 Mal geprayed zum Beispiel im Radio. Und das heißt, es ist einfach die ganze Zeit Mantra in der Luft, Spirits. Also ich habe einfach auch innerhalb meiner Yoga-Teacher-Trainings Sachen erlebt, die auch ein bisschen scary waren mit Spirits, ja, die teilweise uns auch besucht haben innerhalb dieses Trainings in den Zimmern.
Also es gibt dann, es gibt ja zum Beispiel auch diese Mankus, ne, diese balinesischen Priester, die halt wirklich darauf ausgebildet werden. Das ist eine Familientradition, einfach böse Geister, ne, zu reinigen aus den Körpern.
Ja, und manche, die eben auch als sogenannte, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ob die auch Mankus heißen, aber ich war da mal dabei und durfte das sozusagen miterleben, wie so eine Frau sozusagen auch besessen wird von so einem Spirit und dann mit diesem Spirit einfach kommuniziert und ja, wie so eine Art Medizinfrau oder Medizinmänner. Und das ist halt einfach ganz normal für die, sag ich mal, nicht sichtbare Welt, die wir im Westen ja teilweise also behaupten, dass es die nicht gäbe sozusagen oder so tun in unserer westlichen Kultur. Da interagieren wir ja kaum mit der nicht sichtbaren Welt und das ist sozusagen absolut real auf Bali, ständig mit der unsichtbaren Welt zu kommunizieren. Das ist komplett real.
Ja, die reden auch ganz normal drüber. Ja. Das ist einfach total, ja, dass es diese Spirit-Welt gibt. Die reden über die Spirits, als wenn das jetzt wirklich Verwandte wären, die jetzt zur Tür reinkommen. Also das ist total normal.
Ja, und was ich auch nochmal ganz besonders finde an Bali, ist der Umgang mit dem Leben und dem Tod auch. Das ist, und das zeichnet ja auch zum Beispiel Schamanismus aus, dass einfach diese Verbindung von Leben und Sterben, dass es einfach auch zusammengehört. Ich weiß noch, wie ich auch, ich glaube, ich habe bei zwei oder drei Beerdigungen irgendwie so miterlebt, ja, wo einfach auch das ganze Dorf zusammenkommt und über Tage dann auch feiert und dieser Tote ja auch aufgebahrt wird innerhalb des Familienhauses. Also der liegt dann mehrere Tage mit denen zusammen und das ist sozusagen nichts, wo dann irgendwie, keine Ahnung, da kommt das Bestattungsunternehmen, nimmt den mit und dann ist der weg irgendwie so ungefähr, sondern es ist wirklich so, man lebt dann so eine Woche mit diesem Toten da irgendwie, fängt dann auch an zu stinken, also wohl nicht so angenehm, aber irgendwie so, das ist so ganz normal für die, also einfach mit dem Tod auch zu sein und mit der Natur zu sein. Also die haben da eine ganz andere Verbindung auch nochmal mit der Natur.
Deswegen sind auch Tieropfer, glaube ich, gar nicht so, ja, irgendwie was für die jetzt irgendwie besonders ist. Ne? Da wird einfach was geopfert. Tod gehört zum Leben dazu. Ja, und wenn wir am Straßenrand stehen und die Tiere, ne, da irgendwie vorbeigekarrt werden, jetzt auf dem Weg zum Beispiel zum Meer, wo die ins Meer geschmissen werden, eine Kühe ins Meer geschmissen werden, Hühner, Enten und so weiter, Dann stehen wir Europäer oder wir Westlichen stehen dann immer mit so großen Augen da und sind echauffiert. Aber für die Berlinesen ist das was ganz Normales, weil, wie gesagt, ja, Tod einfach auch zum Leben dazugehört.
Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen die, sag ich mal, unterschiedlichen Typen vielleicht auch und unterschiedlichen, Gruppen innerhalb von Bali, die sich so gebildet haben, ausgebildet haben über die Jahre, schon so ein bisschen angedeutet mit Federn im Haar und Malerketten und Tattoos und Motorräder und Influencer. Und es gibt ja sozusagen richtige Hotspots auf Bali, wo sich bestimmte Gruppen sozusagen sammeln an Menschen, was ja auch sehr, sehr spannend ist, wie ich finde, ne? Weil es wirklich irgendwie auch, man kann da so reingehen und einfach nur gucken eigentlich, ja. Also was da einfach einem geboten wird, ja, an Vielseitigkeit. Und deswegen fand ich es total spannend, da jetzt einfach nochmal einzusteigen. Was sind so die Hotspots auf Bali? Was machen sie aus? Was für Menschen sammeln sich da? Was ist besonders schön an diesen Orten? Warum sollte man vielleicht dahin gehen oder vielleicht auch nicht dahin gehen? Genau, fang du doch mal an, Anneke, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ja, also es gibt eigentlich wirklich real nur drei Orte, die so ein bisschen die Epizentren sind. Das ist Ubud, ja, da hast du ja auch schon von erzählt. Das ist quasi im Herzen Balis. Das liegt genau in der Mitte. Das ist so eine Dschungelstadt. In den Bergen schon ein bisschen, also leicht erhöht, da regnet es sehr viel, es ist sehr grün, sehr viele Wasserfälle.
Das ist das Steaming-Zentrum, das ist das.
ja, genau. Das Wasserfälle, ein Fluss, der da durchgeht, super viele Reisfelder drumherum. Und das ist Home of the Ubudians, wie wir auf Bali immer zu diesen Menschen sagen. Dazu muss man auch sagen, Ubud ist ein wirklich heiliger Ort auch für die Balinesen. Das ist ein höchst spiritueller Ort. Ich glaube, Ubud hat die höchste Tempeldichte in ganz Bali. Da ist wirklich ein Tempel an jeder Ecke. Da wird wirklich dieser Hinduismus ein Tag aus, 24/7 praktiziert. Man geht durch die Straßen und man kann diese Spiritualität quasi einatmen. Und und ich glaube, deswegen ist es halt auch ein totaler Magnet, weil man da halt eh schon in dieser spirituellen Blase, in diesem spirituellen Vortex, weil es den eh schon gibt, gehen da halt auch sehr viele Suchende hin, ja, die halt einfach auf der Suche nach Heilung sind, auf der Suche nach sich selbst, auf der Suche nach Gott. Und das ist quasi der Magnet für spirituelle Suchende, würde ich jetzt mal sagen. Und da, trifft man die Ubudians, das sind halt Menschen, die halt, genau wie Wanda erzählt, auch ein bisschen in diesem Schlaraffenland, in diesem spirituellen Schlaraffenland, ja, unterwegs sind, Disneyland Schlaraffenland und halt wirklich auch sehr, es gibt da super viele Angebote, Heilungsangebote, Yoga, denk dir irgendwas aus und biete es an, da wird schon jemand kommen. So nach dem Motto. Da ist so ein bisschen fast so wie ein Archetyp, ja. Man kann eigentlich sagen, so auf jeden Fall Leinen und Leder und ultra viel spirituelle Laberei. Also da wird halt, da sind auch so diese Begriffe geprägt, so ja, Brother, Sister, Holding Space, die haben so eine ganz eigene Lingo. Man erkennt sie eigentlich schon von Weitem, ne? An ihrem Look, an ihrer Körperhaltung. Alle machen natürlich Yoga, haben natürlich eine super Körperhaltung, alle sind wunderschön und fit und besonders spirituell. Alle sind sehr, sehr, sehr besonders und besonders spirituell.
Und sehr gesund und vegan und sugar-free.
Und sugar-free, ja. Und gluten-free. Und Keto.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben, diesen Archetypen Ubudien. Ich habe da ja eine ganze Zeit gelebt am Anfang und dann auch am Ende nochmal. Und ich würde auch sagen, dass tatsächlich trotz der vielen Veränderungen, die auf Bali stattgefunden hat, das wahrscheinlich noch ein Ort ist, wo man wirklich auch authentisches Bali erleben kann. Wobei es natürlich auch sehr voll geworden ist. Und ich weiß noch, als ich da in Ubud gelandet bin, dass ich auch erstmal so einfach nur am Staunen war. Ich war einfach nur am Staunen. Also einfach auch an Menschen und auch an Verhaltensweisen, die ich einfach vorher nicht kannte. Also dass einfach auch eine Umarmung 2 Minuten dauert.
Eye-gazing. Man muss sich ganz lange in die Augen starren.
Gucken. Ja, bis es unangenehm wird.
Ja.
Ja, und ich...
Und auch noch länger.
Und ich weiß auch, dass es ist natürlich total schön und sich lange zu umarmen und auch in die Augen zu schauen, weil wir das ja alles viel zu wenig tun. Das ist ja.
Daher kommt das, glaube ich, auch.
Daher kommt das natürlich auch, ne? Also es gibt auch Studien darüber, dass da gibt es ja, glaube ich, diese grausamen Studien über Affenbabys, die irgendwie nicht gekuschelt werden und dann irgendwie sterben oder so, ne? Also dass diese Körpernähe schüttet einfach Glückshormone aus, ja. Und das heißt, wir müssen uns eigentlich alle mehr umarmen, so, ne? Das ist ja die Botschaft eigentlich. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich es häufig nicht authentisch fand. Also dass ich das Gefühl hatte, es wird halt so gemacht, weil man es halt in Ubud so macht. Ja,
ja, genau.
Dass man sich einfach immer in die Augen guckt und einfach immer 2 Minuten umarmt, egal wie lange man sich schon kennt. Und dann ist das natürlich oft auch total merkwürdig. Also einfach awkward, ja, weil ich möchte ehrlicherweise nicht von einem Stranger total eingegäst werden und irgendwie angestarrt werden.
Ich bin auch nicht zwangsläufig deine Sister.
Nee, und immer irgendwie so ganz eng rangezogen werden, ja, irgendwie bei jemandem, der vielleicht auch länger nicht geduscht hat. So finde ich auch unangenehm, ja. Also ja, das Duschthema ist auch nochmal ein anderes, aber wirklich so, ja, das war schon echt sehr, ja, gewöhnungsbedürftig. Und da habe ich auch.
Ist auch ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist auch so ein bisschen so wie so ein Theater, das aufgeführt wird. Nee, wirklich.
Ja, ja, ja. Ja, weil es halt einfach, man hat so das Gefühl, die Leute, die dann da teilweise wohnen, um sich sozusagen zugehörig zu fühlen. Ich, ne, wie gesagt, ich sage das auch mit ganz viel Mitgefühl, weil ich glaube, wir alle wollen uns zugehörig fühlen. Mhm. Aber dann hat man so das Gefühl, man muss das jetzt so machen. Man muss ständig sagen, Brother, I feel you. Ja, Sister, I see you. Ja, das muss man ständig irgendwie sagen und man muss ständig irgendwie lange umarmen und in die Augen gucken und immer.
Immer, immer vom Herzen. Ja, immer geht alles
dann,
vom Herzen.
Ja, immer wenn jemand was gesagt hat.
Yes, ja, I hear you.
Ja, genau.
I hear you.
Genau, und dann irgendwie muss man ständig irgendwelche spirituellen Floskeln einwerfen, ja. Irgendwie das ist jetzt Divine Timing und das ist jetzt irgendwie mein Soul Tribe und irgendwie, ja, ich habe einfach today irgendwie have low vibration und der ist einfach total high vibe und irgendwie, ja, Manifestation und higher self und lower self und man sagt auch immer Aho, ja, Aho sagt man auch ständig, ja, also um irgendwas zu bestätigen und ja, und es ist irgendwie, manchmal hat es doch recht aufgesetzt gewirkt auf mich und einfach nicht real so, ne? Weil ich gucke auch jemandem gerne in die Augen, so wie wir uns jetzt in die Augen gucken und ich nehme mich auch gerne in den Arm, aber wir kennen uns halt einfach auch schon lang und nur weil man das jetzt so machen muss, möchte ich einfach nicht, ja wie gesagt, also ich fand es manchmal auch übergriffig, habe ich es auch manchmal erlebt, weil ich möchte nicht von jedem Stranger irgendwie angeguckt werden und auch nicht
ja, und ich glaube aber, ich glaube aber, das ist, was du sagst, ne? Es ist halt, es stammt halt aus diesem tiefen Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Mhm. Und ich meine, das sieht man ja in allen Kulturen und Subkulturen, ne? Wie sich da halt, wie das so ein bisschen gestreamlined, wie sagt man denn auf Deutsch? Sorry, dass ich immer so Denglisch spreche, aber ich habe einfach 4 Jahre jetzt Englisch gesprochen. Das ist einfach total drin bei mir. Mhm. aber wie sagt man denn, ne? Also
auf eine Linie gebracht?
Ja, also dass man sich so anpasst, ne, um halt zugehörig zu sein den anderen. Und das bedeutet halt auch diese visuellen Kodierungen, aber halt auch linguistische Kodierungen. Mhm. Ne? Das sind halt alles Codes, um zu zeigen, ja, so ich gehöre dazu. Ne? Und da ist natürlich steckt natürlich auch ein Bedürfnis dahinter. Wir machen uns jetzt ein bisschen darüber lustig, weil es halt auch teilweise wirklich absurd und sind auch teilweise Karikaturen schon fast, ja, wenn man so da durch Ubud läuft. Aber natürlich steht da natürlich ein menschliches Bedürfnis nach Zugehörigkeit
dahinter. Nach Zugehörigkeit und einfach auch Heilung, ne? Weil man muss einfach ganz klar sagen, dass und deswegen sind wir ja auch nach Bali gekommen, ja? Also einfach auch nach einem Bedürfnis nach Heilung, so sich selbst besser kennen und verstehen zu lernen. Und ich glaube einfach, dass da ganz viele auch verwundete Menschen hinkommen, kann man so sagen. Und wo sich das vielleicht dann auch, ja, manchmal solche Anpassungen dann irgendwie auch komisch manifestieren, glaube ich. Also die einfach auf der Suche sind so und dann irgendwo vielleicht auch mal komisch abbiegen. So habe ich das jedenfalls manchmal erlebt. Ja.
Genau, so viel zu Ubud.
Mhm. Next Stop Canggu.
Ja, Canggu, Party City mittlerweile.
Aber es war ursprünglich ja eigentlich mal.
Ja, ursprünglich war das ein kleiner Surferort. Also was Canggu halt auszeichnet, ist, dass es am Meer ist. Es gibt mehrere sehr gute Wellen dort. Und da hat halt irgendwann mal, haben halt irgendwelche Surfer, sind da, haben diese Wellen gesehen und haben dann angefangen, dorthin zu pilgern. Und dann gab es die ersten kleinen Cafés, dann gab es die ersten kleinen Hostels, ne, alles noch total.
Old Mans,
genau.
Das ist einer der ersten, sag ich jetzt mal so, Surf, Bars, Cafés gewesen.
Genau, es waren eher so Shacks eigentlich, ja, so genau. Kleine Hütten am Strand. Und dann hat sich das aber, ne, sind da die ersten Leute hingereist und dann hat das irgendwie so ein bisschen wie so eine Lawine ins Rollen gebracht, weil es dann irgendwie cool wurde und Leute aus der ganzen Welt mehr und mehr dahin gepilgert sind. Und es gibt halt wirklich, es gibt Fotos von vor 10 Jahren, da ist alles noch voller Reisfelder. Ja, das kann man jetzt vergessen. Das ist einfach nur noch Beton City. Ja, und Party Central eigentlich, ja. Und ja, es wurde halt einfach auch total vom Tourismus entdeckt. Also es ist ein wirklich sehr touristischer Ort, ist Ubud auch, ne? Aber Canggu hat halt diesen jüngeren Tourismus, die vor allen Dingen da hinkommen, um Party zu machen. Und ansonsten, die Leute, die da leben, sind, ja, gibt es natürlich auch viele Expats, die da sich angesiedelt haben. Ja, und man kann immer, Canggu schreibt, würde man so beschreiben, so Crypto Bros, so Gym Rats, also so Bodybuilder und ja, und ganz viele digitale Nomaden einfach auch, ne? Das ist so ein bisschen so.
Ist mehr so Hipster-Town.
Ja, ist Hipster-Town. Und na klar sind da auch noch Surfer und na klar gibt es da auch noch ganz viele andere Leute. Aber das ist so ein bisschen der Canggudian-Archetyp, würde ich sagen.
Ja. Ja, ich weiß noch, als ich da irgendwie hingezogen bin dann, also ich bin dann von Ubud nach Canggu und da war es tatsächlich auch noch ein bisschen mehr laidback. Also da gab es tatsächlich noch dieses Reisfeld in der Mitte,
ja.
Wo dann ja später ein Parkplatz, glaube ich, draus geworden ist. Und irgendwie, das hat echt ausgezeichnet, einfach auch von den Bildern, ne? Die Surfer, die morgens irgendwie ihren Kaffee im Monsieur Spoon irgendwie nehmen, um 6 Uhr.
Barfuß die Straße lang laufen.
Mit einem Surfrack irgendwie zum Surfen fahren, irgendwie zum Sonnenaufgang. Also irgendwie, sag ich mal, lässige Vibes eigentlich, so laidback, kleine Warungs. Also echt irgendwie, es war auch gechillt noch, auch als ich noch da war, irgendwie so 2016 irgendwie. 2017 war es echt noch cool so. Und also sag ich mal, alles so Prä-Pandemie auch noch und
ja, aber es ist halt wirklich
bevor
so,
es dann überrollt worden ist.
Genau,
ne?
Aber es ist wirklich so, dass man wirklich, man guckt irgendwo hin, man blinzelt einmal und schon wieder ist da ein neues Hotel, ein neues Café, ein neues Fitnessstudio, ein neuer Coworking Space, ein neues Yoga-Studio, ein neues Spa. Und es wird halt wirklich, jeder Millimeter wurde in Canggu bebaut und das ist, also ich sag immer, das ist wie wirklich wie eine Betonlawine, die sich vom Süden in den Norden hochzieht und halt wirklich jetzt, ne, jetzt ist da der nächste Ort, ist Pererinan, das ist überhalb von Canggu, dann kommt Tsese, dann kommt Kedungu, das frisst sich wirklich einfach hoch, ne, und ja, und im Endeffekt werden halt alle Reisfelder, wofür die Menschen eigentlich hinkommen, ja, dafür kommt man ja nach Bali, um diesen balinesischen Vibe irgendwie zu erfahren. Ja, wird einfach zerstört und vor allen Dingen können sich die Locals das auch alles gar nicht mehr leisten. Ja. Das ist halt noch das Absurdeste, ne? Also keiner kann sich mehr leisten, wirklich in Canggu zu leben, es sei denn, deine Familie lebt da. Ja. Aber die müssen halt aus Denpasar anreisen, um halt in den Cafés oder in den Spas und so weiter zu arbeiten und dem westlichen Tourismus quasi zu dienen.
Ja, ja.
Auch nochmal ein ganz anderes Thema, worüber ich auch noch unbedingt reden möchte,
ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nochmal so kurz in dem Kontext, so Kuta ist ja so, sag ich mal, eigentlich die Party-Town, dann kommt eben Seminyak, was eigentlich so mal Shopping, sag ich mal, Shopping ausgemacht hat oder eben vielleicht auch Bars und ja, und eben Canggu sozusagen sich jetzt angepasst hat, ne, als eigentlich an Seminyak auch.
Ja, und das ist auch so witzig, weil, ne, also wie gesagt, wie du sagst, Kuta war eines der ersten Orte, ne, südlich von Canggu und dann ist halt diese Betonlawine hochgerollt und mittlerweile ist Kuta einfach eine Geisterstadt. Niemand möchte mehr in Kuta sein. Die Straßen sind leer dort, die kleinen Gassen.
Ja, krass.
Ja, die Geschäfte sind zu. Das ist wirklich eine Geisterstadt. Das ist wirklich gruselig, wenn man da durchfährt.
Echt? Ja, krass. Ja, ich war ja selbst seit 2020 nicht mehr da. Und nach all den Erzählungen jetzt von Aniki und auch von anderen Freunden, teilweise, die da auch noch wohnen, muss ich sagen, habe ich eher Sorge, da nochmal hinzureisen, weil es mich wahrscheinlich ziemlich schockieren würde. Und manche haben auch gesagt, man findet sich gar nicht mehr zurecht, weil man gar nicht mehr weiß, weil alles so anders aussieht und man gar nicht mehr weiß, in welcher Straße ist man jetzt, weil alles so zugebaut ist und man es gar nicht mehr wiedererkennt. So. Ja.
Ja, es ist einfach wirklich ein massiver Übertourismus. Ja, es ist
so
einfach
traurig.
Zu viel für so eine kleine Insel.
Ja.
Leider. Aber ich meine, weißt du, wir sind ja auch Teil davon.
Ja,
das
ja,
muss man halt auch immer wieder bedenken. Ne? Also.
Ganz wichtig, was wir natürlich vergessen haben, innerhalb des Django-Archetyps ist natürlich die Instagram-Influencerin, ja. Also ich weiß noch, als ich da gelebt habe, also da ist schon, der Altersdurchschnitt ist eigentlich 25 gefühlt und ich weiß noch, dass ich irgendwie
sehr viel jünger als in Ubud.
Sehr, sehr viel jünger und alle sehen auch wahnsinnig gut aus. Sexy Babes, die hinten auf den Motorrädern von heißen Typen, heißen Surfer-Boys irgendwie langfahren und morgens schon tipptopp trainiert und braun gebrannt da von den Motorbikes steigen irgendwie.
In ihrem ganzen Beige-Outfit.
In ihrem ganzen Beige-Outfit und dann irgendwie gleich zack, Handy raus, essen, fotografieren. Also man sitzt wirklich eigentlich nur in Cafés, wo Instagrammer sich selbst oder das Essen fotografieren. Ich weiß noch, das war damals schon so, also Prä-Pandemie und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie mit meinen Anfang 30, habe ich mich schon alt gefühlt und ich war schon so, es hat mich auch gestresst, ehrlicherweise, weil ich das Gefühl hatte, es geht halt super viel um Image einfach. Also auch in Ubud geht es um Image, aber ich fand in Django ist nochmal mehr so Image-Town, also wo es wirklich darum geht, gesehen und gesehen werden. Wer sieht irgendwie am sexiesten, am coolsten?
Wie viele Followers hast du?
Wie viele Follower hast du? Irgendwie Shootings am Beach, Shootings im Bikini, viele Frauen
auf dem Motorrad am Beach.
Auf dem Motorrad, Frauen, die halbnackt auf Motorrädern fahren, irgendwie sich auch unter aller Sau benehmen teilweise, nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und sich da irgendwie darstellen. Und das fand ich schon auch damals, muss ich sagen, echt unangenehm. Und es hat mich auch gestresst, weil ich möchte nicht morgens ins Café gehen und schon das Gefühl haben, scheiße, scheiße, ich bin gar nicht gestylt, scheiße, scheiße, ich bin gar nicht geschminkt, wie sehe ich aus, ja. Das fand ich damals schon, hat das schon so angefangen, dass es irgendwie von diesem coolen, ich sag mal, entspannten Surftourismus irgendwie, wo man morgens irgendwie barfuß irgendwie seinen Kaffee trinkt, ein Croissant schon irgendwie schon in so ein Darstellen irgendwie ging und in so ein Image Instagram-World irgendwie, also Instagram-Disneyland kann man sagen, ja, irgendwie, wo es nur darum geht, wie geil das Essen aussieht, wie geil ich aussehe und mein Boyfriend irgendwie.
Und irgendwie sehen dann doch alle gleich aus.
Ja, und man lässt sich auf jeden Fall ein Tattoo stechen, ist auch ganz wichtig, habe ich auch machen lassen übrigens, ja, also in einem der coolen Tattoo-Studios, die es ja auch an jeder Ecke gibt irgendwie und ja, es ist schon auch irgendwie so eine Bubble für sich.
Mhm.
Und wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich so da auf Dauer war, mir ist auch irgendwie zu oberflächlich teilweise. Also genau, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, was ich ganz spannend finde, ist so, dass vielleicht die Leute, die so in Django wohnen, könnte man sagen, die sind mehr so vielleicht in irgendeiner Art und Weise mehr in der materiellen Welt, könnte man sagen, oder in der Down-to-Earth-Welt, wenn man so will. Ne? Die essen auch Fleisch und trinken Bier und ne, so gehen zum Yoga und machen Sport und so und sind gar nicht so in dieser Spiri-Szene, sag ich mal, unterwegs und ein U-Boot ist dann irgendwie so ein bisschen mehr so ungrounded.
Ist eigentlich ist Canggu der unbalinesische Platz auf der ganzen Insel. Nein, kein Witz. Wirklich. Das ist ja wirklich. Da ist halt
nicht
wirklich,
gut.
Das könnte überall sein.
Aber ich weiß noch, dass es immer diese Diskussion gab, weißt du, so zwischen in Ubud leben oder in Django leben. Also man musste sich immer so entscheiden, wo fühlt man sich zugehörig. Bin ich jetzt irgendwie mehr so grounded, surfermäßig, cool unterwegs, hipstermäßig, aber auch normal life-mäßig unterwegs, was dann irgendwie auch auf den Sack geht? Oder hänge ich bei den Ubudians rum, was vielleicht irgendwie auch mir zu ungrounded ist und zu federmäßig, ja? Also so, und das, ich weiß noch, dass ich mit vielen Freunden auch mal so diese Talks hatte, irgendwie so, ja, wo denn jetzt leben zwischen diesen beiden Extremen, ne? Und dann
deswegen
haben sich dann viele für die dritte Option entschieden.
Die Option, die ich auch gewählt
Richtig.
Habe, Uluwatu.
Hey, dann erzähl mal.
Ja, Uluwatu, mein Wohnort. Genau, ich habe es genau deswegen gewählt, weil es so the magic mix irgendwie ist aus Ubud und Spiritualität, aber auch irgendwie so ein bisschen bodenständiger und ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, so ja, bodenständigere, normalere Leute und vor allen Dingen halt auch Surfkultur. Ne? Also Uluwatu kennzeichnet sich vor allen Dingen oder zeichnet sich dadurch aus, dass es einfach einer der Surf-Hotspots auf der ganzen Welt ist. Also es ist einer der Uluwatu-Welle ist eine der Top-Wellen auf der ganzen Welt. Deswegen ist es ein Pilgerort für Surfer aus der ganzen Welt. Ja, da ist wirklich Surfkultur. Und so kenne ich das halt auch. Ich kenne es halt wirklich noch, da ist man noch wirklich barfuß mit dem Surfboard aufs Motorrad gesprungen, schnell zur Welle gefahren. Ne, es gab eigentlich gar nichts. Es gab ein paar Guesthouses und zwei, drei Cafés oder sowas, ja, sowas wie so Cashew Tree gab's und Bucket Café und ansonsten gab's nur Local Warungs, also diese kleinen Imbisse, von denen Wanda erzählt hat, wo man typisches indonesisches Essen gekriegt hat und es hat aber auch in den letzten Jahren halt auch einen totalen Aufschwung erlebt und wurde halt auch gentrifiziert und ja, ist jetzt eigentlich so ein bisschen in der letzten Zeit ja auch zum zweiten Canggu geworden leider. Also ne, diese ganzen Leute, denen halt auch Canggu dann zu viel geworden ist, sind dann nach Uluwatu gekommen Und ja, und jetzt wird es da plötzlich halt auch, wird da halt plötzlich auch alles abgeholzt und ja, und es ist einfach viel zu viel, ja. Also es ist wirklich, es wird alles abgeholzt, werden Apartments hingebaut, Restaurants, Spas und so weiter und so fort. Und das Problem ist, dass Uluwatu das gar nicht aushält von der Infrastruktur her. Also die Straßen in Uluwatu geben das gar nicht her. Es gibt eine Straße, die dorthin führt. Die ist total schmal. Man steht nur im Stau. Auch übrigens, das muss man auch wirklich sagen, in Bali steht man einfach den halben Tag im Stau. Also macht euch darauf gefasst. Ihr müsst viel Zeit mitbringen, denn ihr werdet den halben Tag auf jeden Fall im Stau stehen.
Und nicht nur im Stau, sondern wenn man mit dem Roller fährt, was die meisten tun, dann atmet man die ganze Zeit Abgase ein.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall nicht so witzig. Und man steht auch in der Sonne einfach auf dem Scooter. Also man fährt ja wirklich, eigentlich fährt da jeder Scooter, ob er einen Führerschein hat oder nicht, muss man auch mal sagen. Mhm. Auch ein bisschen gefährlich alles. Aber man steht da im Stau, atmet die Abgase ein und verbrennt eigentlich noch parallel.
Klingt traumhaft. Einladend.
Ja, aber nochmal zurück zu Uluwatu. Also es hat sich halt auch wirklich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Von so einem kleinen, verschlafenen Barfuß im Sarong mit dem Surfboard, Surferort. Jetzt halt so auch zu einem, ich würde mal sagen, Instagram-Hotspot. Ja, weil das ist, muss man halt auch sagen, was du auch von den Influencern irgendwie gesagt hast. Die spielen dann natürlich auch eine total zentrale Rolle, ein Bild von Bali zu verkaufen. Ja, ein Bild, das vielleicht gar nicht sich so mit der Realität abdeckt. Weil natürlich zeigen die sich nicht, wie sie im Traffic stehen und Abgase einatmen oder wie sie übers Ohr gehauen werden an der nächsten Ecke. Das sind ja alles Sachen, man zeigt ja auf Instagram immer nur das Schöne, aber es ist halt wirklich ein Ausschnitt von der Realität, die da in die Welt getragen wird, der halt ja wirklich auch realitätsfremd ist. Ja, und das ist genau, wie ich auch sage, so, ne? Also es ist einfach auch so ein bisschen so dieses Postcard-Bali. Es sind immer dieselben Bildausschnitte, es sind immer dieselben Fotos, die rausgetragen werden von Stränden, die eigentlich total vermüllt sind. Ja, die überfüllt sind. Also Müll ist einfach auch ein riesen Problem. Das findet man natürlich auch nicht auf diesen ganzen Instagram-Bildern, die da rumgehen. Ja, der Verkehr.
Nochmal kurz zu den Stränden, das muss ich irgendwie auch nochmal sagen, weil ich werde auch manchmal gefragt, ist denn Bali also eine Strandurlaubsinsel? Nein.
Nee, absolut
also,
nicht.
Also wenn man schöne Strände sucht, dann bitte fahr nicht nach Bali, dann fahr nach Thailand oder irgendwie auf die Philippinen oder irgendwie Sri Lanka oder so, aber Bali, nope. Das sind ja vor allem auch diese Lava-Insel-mäßigen Strände, ich sag mal schwarzer Sand, der da ist, was einfach auch nicht so schön ist unbedingt, steinig vielleicht auch.
Außer in Uluwatu
vielleicht, genau, aber sonst hast du eher schwarze Sandstrände, Steinstrände und eben ganz, ganz viel Müll im Wasser und damit eben auch verbunden Infektionsfähigkeit. Also ich kenne super, super viele Leute, die da einfach ständig krank geworden sind,
ja,
beim Surfen.
Infections.
Ja, genau, also Ohreninfektionen bekommen einfach durch den ganzen Müll im Wasser. Das ist echt eklig.
Ja, ich meine, das ist halt wirklich ein Problem, dass es da halt wirklich nicht diese, also es gibt keinen Müll, keine wirkliche Mülltrennung oder kein wirkliches Müllmanagement auf Bali. Mhm. Ja, das wird jetzt erst in den letzten Jahren so ein bisschen eingeführt, aber es können sich halt auch nur Leute Westerners leisten? Wie sagt man denn Westerners auf Deutsch?
Mhm. Also
Westliche? Hört sich ein bisschen komisch an, aber egal. Aber für die Balinesen ist es einfach auch total normal, Müll einfach in den Fluss zu werfen. Das kennen die halt noch von ihrer Großmutter, wo halt alles, also wo es Plastik ja noch nicht gab. Ja? Die haben ja alles in Bananenblättern verpackt. Und da war es total okay, das in die Natur zu schmeißen. Aber diese eine Bewegung, ne, mit einem Bananenblatt zu machen oder jetzt halt mit dem Plastik, die Bewegung ist drin, aber das Resultat ist halt ein total anderes.
Ja, und das finde ich halt ganz interessant, weil einfach diese Schnelligkeit der Technologisierung und der Entwicklung unserer Welt, da sind sozusagen ist auch die Balinesen sind da nicht mitgekommen in ihrem Denken und einfach auch in ihrer Entwicklung, ja, die einfach auch überrollt worden sind mit unserer westlichen Entwicklung, wo die einfach in Bali einfach noch ganz woanders standen und einfach damit gar nicht umgehen können mit diesem Problem, ja, mit diesem Problem, die da auf die zugekommen sind.
Ja, ja, total. Und eine Sache finde ich halt auch noch irgendwie total wichtig zu sagen ist, dass durch diesen Übertourismus gerade in so Orten wie Canggu oder wie auch Ubud, also in diesen touristischen Zentren, hat sich auch die Attitüde der Balinesen total verändert gegenüber den Menschen, gegenüber Westerners, ja. Mhm. Also die ist wirklich ein bisschen feindlicher geworden, muss man so sagen. Mhm. Und es geht wirklich, ich glaube, die sind halt auch total davon total überwältigt, weißt du? Von dieser Riesenzahl an Touristen, die da auf sie einströmt, ne? Die halt auch, ja, sich auch nicht immer gut benehmen. Das muss man jetzt mal sagen, ne? Es gibt
respektlos
einfach,
auch.
Respektlos. Es gibt eine gewisse Etikette, die fängt wirklich damit an, nicht im Bikini auf dem Motorrad zu sitzen.
Ja, also
so.
die balinesischen Frauen, die tragen halt nichts, was über die Knie geht, ne? Also die tragen einfach immer ein bisschen längere Hosen und auch die Schultern sind immer bedeckt und auch der Bauch ist bedeckt. Also einfach auch, wie man sich kleidet, so als Frau und da, ja, wird einfach gar keine Rücksicht drauf genommen, auch von den Westlern.
Ja, ja, total. Vor allen Dingen die Touristen, ich glaube, die Leute, die da wohnen, denen ist es ein bisschen mehr bewusst. Ja, aber gerade die Touristen, die irgendwie für eine Woche nach Bali kommen, die setzen sich ja auch nicht zwangsläufig mit der balinesischen Kultur auseinander. Die nehmen halt ihre Normen und Werte und leben die einfach genauso weiter. Und das ist damit ecken sie natürlich bei den Balinesen auch an. Und die Balinesen sind wirklich freundlich, ja. Da muss schon richtig was passieren, bis die mal den Mund aufmachen und sagen so bis hierhin und nicht weiter. Und das passiert, das habe ich halt sehr oft beobachtet, wie halt wirklich sich das verändert hat, weil wie die Balinesen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Schnauze voll haben.
Ja.
Das reicht denen.
Ja. Verständlich.
Total.
Ja, du kommst hier ja eigentlich auch schon auf unsere nächste Frage oder unser nächstes Thema zu sprechen und zwar, ja, was sind dann eigentlich so die Schattenseiten von Bali, die Lowlights, die man vielleicht eben auf Instagram nicht sieht? Du hast schon einige genannt. Was gibt es da noch für welche?
Also ich habe es ja schon gesagt, ne? Also dieses ganze Thema Müll und Umweltverschmutzung ist einfach ein Riesenproblem. Der Verkehr ist das Problem. Aber vor allen Dingen auch Korruption, ne? Das ist einfach, Bali ist einfach korrupt und das bedeutet halt auch, dass die Umwelt immer dem Dollar unterliegt, ja, also du kannst alles in Bali machen, wenn du genug Geld hast und man denkt halt, man spürt das jetzt gar nicht so, wenn man da als Westerner hinkommt, aber das spürst du sehr stark, ja, wie da einfach die Gelder fließen und geschmiert wird und wie sozusagen, ja, das die ganze Natur und die Infrastruktur und so weiter und die Menschen darunter leiden. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Korruption. Und auch dieses ganze Thema, das muss ich leider sagen, es ist super unangenehm, aber Gier. Und das hat natürlich auch alles seine Hintergründe, ja. Aber da ist jetzt, also warum wird da so viel gebaut? Weil die Balinesen wirklich ihr Land einfach da wirklich verhökern, ohne zu bedenken, was passiert eigentlich, wenn hier alles zugebaut wird. Es gibt keine Weitsicht in der balinesischen Kultur. Alles ist im Now, die wollen jetzt das Geld. Kann ich auch verstehen, weil so ein Reisfeld macht halt irgendwie vielleicht so $200, $500 im Jahr. Und halt, wenn du es vermietest und da eine Villa hochgezogen wirst, machst du halt sehr, sehr, sehr viel mehr Geld. Verstehe ich alles total. Aber man muss schon sagen, dass da jetzt wirklich jeder Zentimeter Land einfach verkauft wird und wann ist genug genug? So, ja, also es ist schon wirklich, also was ich wirklich beobachte, ist, dass diese Gier und dieses Dollarzeichen in den Augen wirklich der Überhand genommen wird. Dafür werde ich jetzt bestimmt auch kritisiert werden, dass ich das sage von manchen von euch, aber das ist meine Beobachtung. Aus einer westlichen Perspektive kann ich das natürlich leicht kritisieren, weil ich komme aus Deutschland, aus einem reichen Land, ja, ich habe die Ressourcen und kann natürlich nach Bali gehen und sagen, ja, lasst doch euer Land so, lasst doch die Reisfelder so, das ist natürlich auch keine Möglichkeit, ja, aber irgendwie auch da ein Mittelmaß zu finden, ne, und das sehe ich halt bei vielen Balinesen nicht.
Ja, ich glaube, man kann da ganz viel Verständnis für haben, ne, dass die Balinesen, sag ich mal, auch ein Stück vom Kuchen des Westens abhaben wollen und des Reichtums, den wir hier haben und des Materialismus und der Technologie, dass sie jetzt auch alle ein Handy haben wollen und alle wollen auch coole Klamotten und so weiter. Das kann man ja alles auch total nachvollziehen.
Die jüngere Generation möchte ja jetzt nicht mehr auf den Reisfeldern dadurch einen Matsch irgendwie für irgendwie $200 im Jahr irgendwie schuften, ne? Die möchten halt genau dieses Leben, was sie halt so vorgelebt sehen.
Ja, genau. Und was eben auch durch dann die Touristen und die Influencer alles natürlich auch an die rangetragen wird. Also man hat da total, ne, man kann total Verständnis für haben und gleichzeitig finde ich so traurig, weil sie eigentlich ihren wahren Reichtum verraten. Damit, also den wahren Reichtum, nämlich ihre Spiritualität, ihre Werte von eben Religion, von Familie, von Zusammenhalt, dass das alles immer mehr bröckelt, ja, und auch von einer Integrität auch, einer Ehrlichkeit so, ne, weil sich unter diesem das ist ja nicht nur ein balinesisches Thema, sondern ich glaube, das ist ja ein Thema, also das Thema von Gier ist ja ein Thema, was wir auf der ganzen Welt beobachten können, an allen schönen Orten dieser Welt, dass reiche Menschen kommen, diese Orte aufkaufen, sie für die Einheimischen nicht mehr erschwinglich sind und einfach immer mehr, sag ich mal, auf Englisch, eine Bekannte hat das zu mir gesagt, ja, Bali has taken over by the demon of greed. Ja, das fand ich irgendwie sehr, sehr passend. Also, dass Bali einfach von diesem Dämon, die sprechen auch sehr viel von Dämonen, ja, also von diesem Dämon von Gier einfach sozusagen gepackt wurde irgendwie. Und das ist unglaublich traurig zu sehen, wenn man einfach weiß, was für einen unglaublichen Schatz die balinesische Kultur eigentlich hat und was für eine Schönheit diese Natur hat und wie das jetzt einfach systematisch auch zerstört wird. Und wo wir natürlich auch, wie du auch gesagt hast, vorhin einen Beitrag mitgeleistet haben, ja, weil wir sind ja auch dahin gereist, so, ne? Wir waren ja auch dort. Es ist halt schade, dass es da einfach in der Politik keine Regeln, keine Grenzen gibt. Und ich finde da, zum Beispiel in Bali sieht man, warum es wichtig ist, Regeln zu haben, warum es wichtig ist, Stadtplanung zu haben. Weil wenn man das nämlich nicht hat, zu viel Freiheit, zu viel Wildheit und jeder baut irgendwie in jedes Reisfeld hier irgendwie mal einen Betonklotz rein, dann sieht es nämlich richtig scheiße aus und wird einfach alles zerstört. Und daran sieht man einfach, wie wichtig es ist, dass die Natur geschützt wird, dass es Regeln gibt, wie gebaut werden darf, in welchen Abständen gebaut werden darf. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr lebhaft an dieses...
Also ganz kurz, diese Regeln gibt es ja. Ne? Aber
die werden halt korruptiert. Ja, ich erinnere mich dann noch ziemlich lebhaft an eine Erfahrung, wo damals bei dem Yoga-Studio mit meinem Ex-Partner, das war gerade ganz neu gebaut, wunderschön, es war ein Reisfeld vor uns und das wurde ihm sozusagen, also in Bali kann man nichts kaufen, das wird nur verpachtet, aber es wird schon für 25 Jahre oder so verpachtet. Also sozusagen schon eine Langzeitmiete, kann man sagen, von einem Land. Und ich weiß noch, dass mein damaliger Partner eben auch belogen wurde, ja, dass das Reisfeld vor uns hat kein Baurecht, da würde nichts drauf gebaut werden. Und ich glaube, nach Fertigstellung des Yoga-Studios, ich glaube 4 Wochen danach, ging es plötzlich los, dass wir Hämmern hörten auf diesem Reisfeld vor uns und irgendwie erschrocken irgendwie rausgeguckt haben und irgendwie die Betonmischmaschine anfing und der Nachbar uns nur ins Gesicht grinste und sagte, ja, wir bauen jetzt hier ein Hostel. Also wirklich so und eben im Abstand, ich glaube von einem Meter, also vor einer Yogaschala, ein Hostel, eine Betonwand hochgezogen hat. Und das war so ein Schocker und ich werde das auch nie vergessen. Und es war auch, und ich werde auch nie das dämonische, ich muss wirklich leider sagen, dämonische Lachen des Balinesen vergessen, der ja schon fast in einer Schadenfreude und in einer Bösartigkeit damals uns ins Gesicht gelacht hat und ja, einfach auch so gesagt hat, tja, seht ihr mal, ne, ihr Westler so, wir können das auch, was ihr könnt. Wir wollen hier auch Kohle scheffeln, nicht nur ihr, so, ne. Und was man ja auch verstehen kann irgendwie aus seiner Sichtweise, aber der war richtig so, ja, fast schadenfroh über, weil mein Partner war, also der war am Boden zerstört, der ist wirklich in die Knie gesunken und hat, also war wirklich so krass am Boden zerstört, weil ich meine, man muss sich vorstellen, der hat da irgendwie über 1,5 Jahre eine riesen Yogaschule wunderschön hingebaut, alles aus Holz gebaut und dann baut dir jemand eine Betonwand vor die Sicht. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja. Und das war einfach wie, als ob sein Business zerstört worden wäre von einem Tag auf den anderen und angelogen worden ist ins Gesicht. Und das war irgendwie so krass, also wo ich auch so eine dunkle Energie auch gespürt habe. Also einfach auch eine Wut, glaube ich, auch einfach auf uns Westler.
Total. Die Westler heißen ja auch Bules, ne? Das ist ja der balinesische Ausdruck irgendwie für Westler. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen zum Schimpfwort mutiert, muss man sagen, über die letzten Jahre. Mhm. Ja, es gibt wirklich so ein Anti-Bule-Sentiment. Was ich auch nochmal sagen will, ist, dieses Verhältnis zur Wahrheit bei den Balinesen ist auch ein sehr interessantes. Mhm. Weil das ist jetzt nicht, es ist sehr auslegbar. Es ist sehr, ein sehr weitläufiges Terrain auf jeden Fall, ja. Also da wird schon auch gerne mal die Wahrheit ein bisschen gestretched und und wie du halt auch sagst, oder halt auch wirklich einfach ins Gesicht gelogen. Mhm. Also das habe ich auch wirklich leider, das war auch eines der Gründe übrigens, warum ich Bali dann verlassen habe. Weil mir das einfach zu viel passiert ist, dass ich einfach wirklich auf einem sehr hohen Niveau angelogen worden bin. Was sind denn deine Lowlights, Wanda?
Ja, ich habe dir da ja schon ein bisschen beigepflichtet. Nochmal Thema Korruption. Was ich zu Beginn auch viel erlebt habe, war tatsächlich, dass ich von der balinesischen Polizei angehalten worden bin, weil ich angeblich irgendwie eine rote Ampel überfahren hätte. Oder die haben sich immer irgendwas ausgedacht. Also haben mich wirklich an den Straßenrand gedrängt und mich dann gezwungen anzuhalten und wollten dann Geld von mir. Und das war eine sehr unangenehme Situation, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin hier null safe. Also ich bin sozusagen unter dem balinesischen Staat, bin ich überhaupt nicht in Sicherheit, sondern ich werde von den Bullen gezwungen, Geld zu zahlen. Also ich habe dann, am Anfang habe ich noch gezahlt und irgendwann bin ich dann einfach weggefahren und habe gesagt, pff, stimmt einfach nicht, ciao. So, oder bin auch gar nicht mehr angehalten, wenn die neben mich gefahren sind, die Bullen. Also das ist sozusagen das, das Level, wo man, sag ich mal, mit einer offiziellen Einheit da irgendwie in die Verbindung geht. Aber es hat mir einfach auch kein gutes Gefühl gegeben, als Frau allein in Bali zu sein oder in Indonesien zu sein. Ich hatte nicht das Gefühl, wenn mir irgendwas passiert, ich könnte die Bullen rufen. Also das Gefühl hatte ich einfach.
Die Polizei ist so nutzlos in Bali.
Ja, also ja, das war einfach echt ein scheiß Gefühl, muss ich sagen. Ja? Also so, und auf der anderen Kehrseite muss ich an dieser Stelle sagen, ist die Korruption auch für viele ein Highlight, ja. Und ich habe auch davon Gebrauch gemacht, ja. Und viele machen davon Gebrauch. Mhm. Deswegen werden ja auch viele, sag ich mal, Zeremonien, Substanzen und was da alles passiert in den Dschungeln von Ubud und Bali überhaupt, ja, was da für Partys abgehen und so weiter, das wird ja alles geduldet, ja, irgendwie in Bali, ja.
Ja, oder Thema Party und Musik, ne? Wenn du da genug Bakschisch hast und irgendwie den Banja, also es ist irgendwie ja der Kopf vom Dorf, schmierst, dann kannst du da Musik machen, so lang wie du willst. Richtig. Und so laut wie du willst. Ja, es geht halt wirklich nur darum, wie viel Rupia da fließen.
Ja, und zum Beispiel, ich habe auch eine schöne Geschichte, wo Marcel mich zum allerersten Mal in Bali besuchen gekommen ist. Da sind wir gerade ganz frisch zusammen gewesen und er hat auf dem Weg zum Flughafen gemerkt, dass sein Reisepass abgelaufen war. Ist dann irgendwie noch nach Singapur gekommen damit und dann von Singapur nach Bali. Und in Bali haben sie natürlich angehalten und gesagt, so hier, Junge, dein Reisepass abgelaufen so. Und dann hat er dem eine Geschichte erzählt, ja, von er macht jetzt einen Heiratsantrag und er will jetzt zu seiner Verlobten und was weiß ich. Und fast angefangen zu weinen und also wirklich das große Theater vorgespielt und dann wirklich auch, und da muss man dann, das ist richtig schrecklich übrigens, da war ich auch schon in diesem Büro, da muss man dann in Bali am Flughafen in so einem Büro, wo dann so ein, wo so jemand, so ein großes Poster hängt von jemandem im Gefängnis. Also die machen einem da so richtig Angst auch. Also
wow.
Sag ich mal, ja, es ist schon auch, die machen einem da schon, ja, so ein bisschen ungutes Gefühl. Naja, auf jeden Fall saß er dann da in diesem Büro mit diesem Gefängnisposter und hat da was erzählt und hat ihn dann einfach auch geschmiert, ne? Und damit ist er dann halt reingekommen. Also für uns war das damals dann gut, ja? Also wo er dann auch sagen muss, so, wir haben das dann irgendwie in Kauf genommen und riskiert irgendwie. Und das hat natürlich dann auch manchmal, wie soll ich sagen, vielleicht auch Lücken, wo man sagt, oh, da bin ich jetzt eigentlich ganz froh drum, dass das hier nicht ganz so eng genommen wird, ne? Da gibt es bestimmt auch viele andere Beispiele.
Ja, Thema Visa.
Ja,
also.
Ja, genau. Ja.
Ne, da, also,
sag da auch
also,
mal ein paar Sätze zu, wie das ist.
Ja, es gibt halt wirklich, ja, gerade während der Pandemie war das halt super interessant, weil es durfte ja eigentlich keiner, oder man in Bali funktioniert das so, du kriegst 60 Tage plus 60 Tage und wenn du länger bleiben willst, musst du aus dem Land raus, es sei denn, du hast ein besonderes Visum. Und diese Visum werden einfach verkauft, ja, und da wird einfach, dann machst du, da kriegst du eine Fake Company, und kannst dir eigentlich so deinen Aufenthalt da komplett erkaufen und das ist halt einfach ein riesiger Markt, ja.
Ja.
Und der funktioniert nur über, ja.
Ja, wir haben doch ja damals, ich weiß auch, wir sind ja immer zu irgendwelchen sogenannten, das waren halt immer so Mittelsfrauen oder Mittelsmänner, denen du dann einfach immer Geld bezahlst, sodass dein Visum einfach immer verlängert wird die ganze Zeit, ohne dass du aus dem Land ausreisen musst.
Ja, genau. Also da ist auf jeden Fall, ja, davon profitiert man natürlich dann auch ganz klar.
Genau. Ja, aber weiter im Text zu den Lowlights. Und zwar ein großes Thema ist auch Lautstärke auf Bali. Ich weiß noch, dass ich zum allerersten Mal hingekommen bin und da war ich gerade dabei, irgendwie meinen YouTube-Kanal aufzubauen. Ich war so, geil, ich miete mir jetzt mal eine schöne Villa hier wirklich mit schönem Hintergrund und schönen Sets und so irgendwie in Canggu damals. Alles mit Bambus und Pool und alles herrlich für 1.000 Euro im Monat, also echt viel damals noch. Und ich weiß noch, dann irgendwie am nächsten Tag ging irgendwie die Kreissäge um 7 Uhr los, ne? Und ich war nur so, warte mal ganz kurz, ich wollte doch hier drehen, wie jetzt Kreissäge, wie das eine Baustelle neben mir so. Und ich war dann irgendwie so, ich hatte die Villa irgendwie für, ich glaube, 3 Monate gemietet oder 2. Und die waren dann so, also ich habe das dann auch alles schon bezahlt gehabt irgendwie. Und die waren dann so, ja, das ist eine Baustelle nebenan, die fangen um 7 Uhr an und hören um 7 Uhr auf. Also wenn das Licht an ist und das Licht aus ist, quasi, ich war so, ja geil, da muss ich jetzt um 5 aufstehen, wenn ich irgendein YouTube-Video noch machen will. Weil die ganze Zeit diesen Kreissägen-Sound, also auch im Urlaub, und das ist zum Beispiel auch was, was man nicht auf einer Postkarte und auch nicht auf einem Foto auf Instagram sieht, ist nämlich diese wahnsinnige Lautstärke. Und ich habe mir von Freunden sagen lassen, dass eigentlich so der, ich sag mal, der Sound von Bali sind Motorsägen und laute Motorräder eigentlich
und,
mittlerweile.
Und Hähne.
Hähne. Ja, aber das ist ja schön eigentlich.
Naja.
Doch. Wir naja. Haben hier auch einen Hahn. Immer wenn er kräht, dann denke ich an Bali. Das finde ich schön.
Die nerven auch ganz schön.
Nein, nein, nein. Ja, und dann ein anderes Lowlight für mich. Also du hast ja auch schon einige genannt mit Müll und mit Traffic und Konsum und Tourismus und all das. Und ein weiteres Lowlight für mich ist tatsächlich auch die Kriminalität, die in den letzten Jahren extrem zugenommen hat. Also wo ich einfach auch 3 reale Beispiele mitbekommen habe, die wirklich gruselig waren. Also wo die Kriminalität, also es sind, ich kann das natürlich nicht 1:1 sagen, wer das genau ist, aber es sind häufig, habe ich mir sagen, das sind Jugendliche, die vielleicht auch auf irgendwelchen Drogen sind. Und ja, die einfach arm sind und die Westler, ja, einfach den Reichtum der Westler, sage ich jetzt mal, abzocken möchten. Und da waren so Stories wie, wenn man in gewissen Straßen abends langfährt, soll man nicht mit dem Rucksack auf dem Rücken fahren. Und dann fahren die neben dich und reißen den Rucksack vom Rücken und damit natürlich auch das Mädchen und den kompletten Roller. Und
das war während der Pandemie wirklich auch pandemisch.
Ja, aber lass mich nochmal kurz zu Ende erzählen. Und das war ja damals wirklich noch 2017, also vor Pandemie, mit einer Schülerin aus dem Yoga-Teacher-Training, die halt fast daran gestorben ist. Also die halt so schlimm zugerichtet war durch diesen Unfall. Und das war so gruselig, ja, was bei uns irgendwie ja, ein paar hundert Meter neben einer Haustür passiert ist. Solche Geschichten dann auch mit sexuellen Übergriffen, mit Männerbanden irgendwie, wo Frauen in Ecken gedrängt worden sind. Dann diese Geschichten, also wirklich immer dieses, das war halt sehr oft im Traffic, wo es übelste Unfälle gab, wo eben, ja auch wie deine Freundin, das kannst du gleich nochmal erzählen, die auch fast gestorben ist, in einen Unfall verwickelt war. Also einfach echt gruselige Geschichten da auch im Verkehr, wo ich irgendwie auch gesagt habe, so wow. Also ich bin abends, nachts überhaupt nicht mehr alleine als Frau da gefahren oder mit einem irgendwie mit einem Rucksack oder so. Ich hatte das irgendwie 1-2 Mal habe ich erlebt, wo ich dann eben auch beschimpft worden bin oder als Nutte oder als irgendwas bezeichnet worden bin, so beim Vorbeifahren von irgendwelchen Jungs oder so. Aber ja, also ich habe mich da dann auch nicht so wahnsinnig sicher gefühlt, muss ich sagen.
Ja, das hat halt wirklich total zugenommen, wie ich gerade meinte. Also während der Pandemie, wo die Leute ja wirklich gar kein Einkommen mehr über Tourismus hatten, die meisten Leute leben in Bali vom Tourismus, ist einfach so. Genau, und wo dann plötzlich das Geld nicht mehr floss, dann haben diese Überfälle so stark zugenommen, dass man halt wirklich nachts nicht mehr auf der Straße unterwegs sein konnte. Und da klar, gibt es jetzt irgendwie wieder mehr Geld und es sind viel mehr Touristen da. Man hört nicht so viel davon, aber natürlich passiert das trotzdem, ja. Und genau dieses Rucksack wegziehen, Telefon wegziehen und es ist denen total egal, was mit dir dann auf der Straße passiert. Und ja, und ich habe auch eine Freundin, da wurde halt einfach überholt und sie ist halt einfach frontal mit jemandem zusammengestoßen, der halt einen Truck überholt hat und sie hat probiert auszuweichen und ist gegen einen Laternenpfahl gefahren und war im Koma. Und das hing wirklich am seidenen Faden. Also man darf das auch nicht unterschätzen, dann mit dem Scooter irgendwie rumzufahren. Und mich macht das zum Beispiel auch total wütend, wenn ich Leute ohne Helm sehe. Weil das ist einfach so, ey, ihr spielt hier so mit eurem Leben. Ihr seid so verwundbar auf so einem Scooter. Hier ist, ja, passiert so schnell was. Also man so wirklich im Verkehr in Bali, das ist wirklich, 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 wirklich gefährlich. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also wenn ihr euch jetzt auch überlegt, nach Bali zu fahren, bitte nimm Scooter-Lessons, Nummer 1, und bitte, bitte, bitte immer, egal wie kurz der Weg ist, einen Helm aufsetzen. Das ist jetzt hier nochmal mein Appell.
Ja, und immer schön langsam fahren und niemals zu nah am Straßenrand, weil es können jederzeit Straßenhunde oder Hühner die Straße kreuzen. Ich habe tatsächlich irgendwie nie einen richtigen Unfall auf Bali gehabt, weil wenn man sehr langsam und achtsam fährt, dann fließt man da auch ganz gut in den Verkehr rein, wie ich finde. Die Balinesen selbst fahren, finde ich, sehr achtsam. Und da klappt das sehr gut. Es sind aber häufig die Ausländer, wo diese Unfälle passieren. Ne?
Ein Lowlight ist mir auch wirklich noch sehr wichtig zu sagen, weil das war auch wirklich der Grund, ja neben den Gründen, den ich schon auch genannt habe, aber das war wirklich der Grund, der mich bewegt hat, auch aus Bali wegzugehen, ist, dass man halt wirklich als Westerner immer in einer Westerner-Blase lebt. Also es ist wirklich, man hat eigentlich nur Kontakt mit Balinesen, in den Restaurants, in den Spas, in den Warungs. Also man wird eigentlich nur von Balinesen bedient. Und es ist wirklich, wirklich schwer, Freundschaften zu schließen. Und das eine ist natürlich der kulturelle Unterschied, der ganz klar ist. Also die balinesische Kultur, so offen die Menschen auch sind, trotzdem ist in erster Linie steht die Kultur, an der können wir nicht wirklich teilhaben. Und an zweiter Stelle steht die Familie. Und danach kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Und das ist schon ein sehr, sehr abgeschottetes System. Und ja, ich kenne auch Leute, die leben seit 20 Jahren da und die haben wirklich, die können es an einer Hand abzählen, wie viele balinesische Freunde die da haben. Und ich fand das irgendwie, ja, so ein bisschen, es war so ein bisschen ein ekliger Beigeschmack, dass ich halt wirklich immer in dieser westlichen Blase lebe und von Balinesen bedient werde. Und es hat einfach diesen Post-Colonialism-Feel. Und das war, ich möchte nicht in einem Land leben, wo ich in einer Parallelgesellschaft wohne. Mhm. So, das war nochmal ganz wichtig. So.
Total. Schön, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst, weil das war definitiv auch einer der Gründe, warum ich gegangen bin. Dieser Punkt, dass du eigentlich immer in den Fußstapfen des Kolonialismus läufst. Das tust du natürlich nicht nur in Bali, sondern das tun wir auch an anderen Orten in dieser Welt. Aber das eben zu spüren, dass es immer irgendwie dieses Oben-Unten gibt, dass du denen irgendwie nie wirklich auf Augenhöhe begegnen kannst, dass du natürlich auch immer anders aussehen wirst. Du bist immer größer, du bist immer weiß, du wirst nie asiatisch aussehen. So, diese Andersartigkeit ist einfach zu krass, also habe ich auch zu krass auf Dauer empfunden. Und dadurch, wie du sagst, hangelt man sich irgendwie von einem Spa-Wohlfühlerlebnis in den nächsten Chakra-Healing-Kurs und zum nächsten Ecstatic Dance und so weiter. Und dann irgendwann, man kreist sich da irgendwie von einer Healing-Spirale in die nächste. Und ich habe mir dann irgendwann auch so die Frage gestellt, wie kann ich, also weil Bali braucht nicht noch mehr Yoga-Lehrer und noch mehr Coaches und noch mehr Healers. So. Das ist einfach, das Limit ist da schon lange erreicht. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt oder mich gefragt, wie kann ich hier eigentlich noch wirken? Ja, also macht das überhaupt Sinn für mich, hier zu wirken mit meinen Skills? Weil es gibt hier genug meiner Art sozusagen. Und und wo ich auch gemerkt habe, so irgendwann ist auch mal gut, mit dem Bauchnabelgekreise. Irgendwann ist auch mal gut, irgendwie von einem Event zum nächsten zu rennen. Und ich habe es auch irgendwie manchmal ein bisschen weltfremd empfunden, in dieser Blase zu leben. Wir leben ja alle in einer gewissen Realitätsblase, auch hier in Portugal oder in München. Und egal, wo man lebt, lebt man in einer Blase irgendwo, in seiner Realitätsinsel. So. Aber die fand ich schon auch sehr extrem, diese Realitätsinsel da auf Bali. Und da hat man ja auch, ich weiß auch noch, dass ich damals auch nie eine Ahnung hatte, was irgendwie woanders auf der Welt passiert. Es war irgendwie so, man hörte auch gar keine Nachrichten. Also man ist so total abgeschottet auf so einer Insel vom Rest der Welt manchmal, hatte ich so das Gefühl. Und da total in so einer eigenen Realität. Und für mich war ein weiterer Grund, wo wir bei den Gründen sind, warum wir weggezogen sind, war auch das Thema Arbeitsvisum, weil es eben auch sehr schwierig ist, wirklich, legal auf Bali Geld zu verdienen. Und ich war damals dabei, meine sogenannte Kitas heißt das, also eine Arbeitserlaubnis mit einer Firma zu gründen. Also ich habe dann damals tatsächlich irgendeinem Balinesen 5.000 Euro gegeben, die habe ich nie wieder gesehen, sind irgendwo die Toilette runtergespült oder so.
Ganz bestimmt nicht die Toilette runtergespült.
Nee, wahrscheinlich nicht. Die sind in irgendeinem Betonblock, in irgendeinem Bauprojekt gelandet. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nie wieder, und dann habe ich irgendwann irgendwelche Papiere gekriegt, die wahrscheinlich auch gar nicht gültig sind. I don't know. Ja, also auf jeden Fall ist das auch hinfällig gewesen. Aber ich wollte dann eine Firma gründen, um mich sozusagen selbst anstellen zu können, um dann eine offizielle Arbeitserlaubnis zu haben. Und das war alles sehr, sehr schwierig. Und dann kamen einfach auch sehr viele, ich sag jetzt mal, No's vom Universum, also viele Neins, wo ich gemerkt habe, so okay, es geht hier irgendwie nicht mehr weiter, es ist einfach anstrengend, überhaupt hier zu leben für mich und nachhaltig auch hier zu leben. Ne? Das waren so ein paar Gründe auch von mir, unter anderem eben auch viele der Lowlights, die wir gerade genannt haben, die für mich dann auch ausschlaggebend waren und damals tatsächlich auch der Vulkanausbruch, wo ich da war, 2017, wo ich schon gemerkt habe, wo ganz viele dann nach Thailand panikmäßig gereist sind, einfach mit dem Feinstaub, weil es ja tatsächlich so ist, dass es einfach lebensbedrohlich sein kann, diesen Feinstaub vom Vulkan einzuatmen. Und ich dann einfach gemerkt habe, so okay, wow, ich hocke hier auf so einer Insel mit Erdplatten, die sich verschieben und wo, sag ich mal, jederzeit irgendwie da so ein Vulkanausbruch sein kann. Und ich war auch so, es ist irgendwie auch ganz schön scary. Also da sind auch so viele Faktoren, wo ich so gemerkt habe, die schenken mir nicht unbedingt Stabilität und ein Gefühl von Sicherheit. Ja, also auch so ne Thema Polizei, Thema Kriminalität, Thema irgendwie die Erde bebt. Also ich habe mehrere Erdbeben einfach auch de facto erlebt, was einfach auch gruselig ist, wenn die Erde bebt. Ja, also erstes Chakra, so Safety, Sicherheit. So. Also ich habe einfach auch gemerkt, dass ich mich teilweise nicht mehr so safe einfach und so ruhig und stabil und geerdet gefühlt habe auf Bali. Und das waren für mich irgendwie auch so ausschlaggebende Momente.
Ja.
Okay, ihr Lieben, ich glaube, wir haben genug über die Schattenseiten von Bali bekommen. Ich habe eben schon so Annike gesagt, Bali? Nein, danke, da will jetzt niemand mehr hin nach diesem Podcast. Nein, ihr Lieben, es gibt natürlich aber auch immer noch sehr, sehr, sehr viel Schönes auf Bali und auch immer noch Magie, wie ich glaube, wahnsinnig viel Schönes und Besonderes auf Bali. Und das wollen wir natürlich auch mit euch teilen. Also Annike, was sind denn so deine Highlights auf Bali? Was sind so die Lichtseiten für dich?
Also was ich an Bali schon auch noch immer sehr speziell finde, ist die Natur, wenn man sich aus diesen Zentren, von denen wir gesprochen haben, rausbewegt. Also wenn man in den Norden fährt, in die Berge, in Richtung Vulkan, ist das echt überwältigend. Das ist einfach überwältigend, auf einer Vulkaninsel zu sein, wo du einfach einen riesen Vulkan, ich glaube Mount Agung ist 3800 oder irgendwie sowas, also wahnsinnig hoher Berg, ein aktiver Vulkan, ja, der halt wirklich noch immer wieder auch ausbricht. Und das ist, ich finde das schon, also es hat mich wirklich in den Bann gezogen. Und halt auch, wenn man außerhalb von diesen Epizentren sich bewegt, kann man halt auch wirklich noch diese original balinesische Kultur erleben. Also diese Omas, die halt oben ohne, ne, das war ja früher, bis die Holländer gekommen sind, sind die balinesischen Frauen halt wirklich nur mit einem Sarong bekleidet. Ist dieses Tuch, was sie um die Hüfte tragen, aber oben waren sie immer unbekleidet durch die Dörfer gelaufen. Und das ist halt in diesen Dörfern im Norden halt, findet man das halt noch, ja. Und das ist halt schon sehr schön und da sind die Menschen halt auch noch wirklich warm und herzlich. Ja, die sind noch nicht so vom Tourismus verdorben. Und da kann man dieses authentische Bali, ja, wonach wir uns ja alle, glaube ich, ein bisschen so sehnen, wirklich noch erfahren. Ja, das ist auf jeden Fall ja ein absolutes Highlight für mich. Und für mich ist auch ein Highlight diese, ja, dass es einfach so ein Magnet für spezielle Menschen ist. Also es ist wirklich ein Magnet für Aussteiger, für Leute, die ja heilen wollen, sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzen wollen. Ja, und man trifft da einfach wirklich auf sehr, also es hat eine ganz hohe Dichte an sehr speziellen Menschen. Also auch, ne, wie gesagt, durch die ganze Bandbreite durch, da gibt es halt auch viele, wie ich es halt immer sage, liebevoll Spiri-Spinner. Aber es gibt auch eine wahnsinnige Anzahl an ganz, ganz, ganz tollen Menschen, die wirklich super authentisch sind. Menschen. Super spannende Menschen mit spannenden Geschichten, super weise Menschen, super, ja, einfach.
Auch super wach teilweise.
Wach, feinfühlig, mit dem Herzen verbunden, auf dem Weg, total, die hart an sich selbst arbeiten. Ja, und ich habe da wirklich ganz, ganz, ganz wertvolle Freundschaften geschlossen auf dieser Insel, die sich halt einfach jetzt, ja, die ich jetzt einfach in meinem Leben habe. Und diese Community, die da existiert, ja, es sei denn, es, also egal, ob das jetzt die Ubudian-Community ist oder die Canggu-Community oder wie ich in der Uluwatu-Community, aber es ist auch schon sehr speziell, ja. Es hat halt so einen Dorfcharakter irgendwie. Man läuft da halt irgendwie durch sein Dorf und man kennt irgendwie jeden und man trifft sich in den Cafés und alle sind irgendwie, ja, zusammen auf dieser Insel. Und das verbindet halt total. Also, ja. Ja, es ist schon, also diese Community ist schon für mich auch sehr, sehr speziell. Ja, und natürlich ein absolutes Highlight ist das Essen. Wie Wanda das schon gesagt hat, man kann sich davon wirklich von Café ins Restaurant rollen, zum Warung rollen und sich einfach nur mit dem leckersten Essen zumampfen. Es gibt da wirklich wahnsinnige Restaurants. Es ist wirklich die Dichte an diesen Restaurants, an diesen wirklich Weltklasse-Restaurants teilweise. Aber ganz ehrlich, einfach auch dieses balinesische Streetfood, ja, in diesen Warung gehen und so viele vegetarische, vegane Optionen zu haben, so viel Gemüse, Tempeh, Tofu, geile Curries, ja, auf Reis, ist einfach, ja, purer
super
Genuss.
Lecker, ne? Ja.
Und auch wirklich mein liebstes Highlight von Bali sind die Straßenhunde, ja. Die halt wirklich, die sind einfach so, so lieb und die kommen halt immer an und wollen natürlich was zu essen haben oder wollen doch einfach nur gestreichelt werden, wollen geliebt werden, ja. Aber man hat eigentlich immer einen Hundefreund, egal wo man hingeht, ob man am Strand sitzt, ob man im Restaurant sitzt. ob man im Stau steht, ja, weil es kommt eigentlich immer ein balinesischer Hund um die Ecke, den man streicheln kann, ja. Mhm. Und das sind irgendwie ja ganz, auch ganz spezielle, süße Seelen.
Ja, da kommt mir gleich schon wieder ein Lowlight in den Kopf. Die ganzen Hunderazzias da, wo die alle dann
Ja, da reden wir jetzt nicht drüber.
Okay.
Das ist wirklich ganz schrecklich.
Okay, meinst du, müssen wir nicht nochmal beleuchten?
Nein.
Na gut.
Das ist zu dark.
Okay. Gibt es noch weitere Highlights bei dir?
Nee, das war, also ich könnte natürlich noch ohne Ende, ne, Mount Agung habe ich ja schon gesagt, der Vulkan. Es gibt noch viel mehr Highlights. Die Wellen, Leute, Weltklasse-Wellen, surfen gehen, Wahnsinn. Mhm. Ne? Das ist natürlich auch ein Highlight auf Bali für mich als Surferin. Mhm. Nee, das war es eigentlich jetzt erstmal so. Was sind denn deine Highlights?
Also meine Highlights ist die Laundry.
Ja, stimmt.
Also, ja, also man muss ja sagen, ja, man läuft da auf den, in den Fußstapfen des Kolonialismus und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch wahnsinnigen Komfort, warum ja auch ganz viele Leute mit einem, sag ich mal, Low Pocket da landen können. Als ich damals hingekommen war, hatte ich auch echt ganz wenig Geld irgendwie auf dem Konto und hatte aber, man hatte dann die Möglichkeit, trotzdem irgendwie schön zu leben, lecker zu essen. Und es gibt eben so einen Waschservice, was ich echt total gefeiert habe, wo man seine Wäsche hinfährt. Und dann diese Wäsche einfach super gut riechen, gebügelt, alles gefaltet, die zurückgegeben wird.
Hoffentlich komplett und ohne Flecken.
Ja, weil deine Unterhosen dann natürlich auch häufig bei irgendjemand anders landen oder so. Aber das muss ich sagen, das habe ich sehr, sehr genossen.
Ja, und ein ganz besonderes Highlight sind natürlich auch noch die ganzen Healing Offers. Also das hast, da hast du ja auch schon viel drüber geredet, aber wenn man da hinkommt mit dem Wunsch nach Heilung, ja, findet man da natürlich einfach so viele tolle verschiedene Modalitäten. Es muss man sich auch ein bisschen durchkämpfen, um da wirklich das Richtige zu finden, weil es da halt auch, wie gesagt, viel Quatsch gibt. Aber es gibt einfach wahnsinnig tolle Offerings da. Und ja, davon haben wir ja auch total viel Gebrauch gemacht und experimentiert. Und es ist wirklich ja einfach ein tolles Experimentierfeld, um sich ja einfach ein bisschen besser kennenzulernen und auch zu verstehen, was funktioniert für mich und was funktioniert für mich nicht.
Mhm, absolut.
Ist wahrscheinlich auch eines deiner Highlights,
absolut,
oder?
Absolut, damit würde ich direkt einsteigen. Also ich denke sehr, sehr gerne zurück an diesen Lifestyle auch einfach. Ja, also als an diese Lebensweise. Also für mich, ich war ja immer eher ein Ubudian-Girl oder habe mich da immer sehr wohlgefühlt in Ubud. Vor allem auch, wenn man teilweise auch fußläufig zu den Offerings gehen konnte, zu den Yoga-Klassen, zu den Circle, zu den Kirtans. Und ich bin da wirklich dann auch in der Zeit, wo ich da gelebt habe, regelmäßig zu gewissen Dingen hingegangen. Ne? Also ich war irgendwie einmal die Woche im Akro-Yoga, also Akrobaten-Yoga, war ich mindestens einmal die Woche irgendwie in einer Gruppe, wo ich die Leute schon kannte. Ich war jede Woche ein bis zweimal beim Ecstatic Dance. Das war für mich einfach so eine regelmäßige Routine, was mir unglaublich gut getan hat, was wirklich auch eines der Dinge ist, die ich am meisten aus Bali vermisse, ist der Ecstatic Dance in der Yogabahn, irgendwie Freitagabend oder Sonntag früh. Ich bin zu beidem hingegangen, Freitagabend eher so der Disco-Vibe, irgendwie der Aufreißer-Vibe und Sonntagmorgen eher irgendwie so Family-Vibes, was auch sehr, sehr schön war. Genau, also das ist auf jeden Fall ein großes, großes Highlight für mich gewesen, der Ecstatic Dance. Ich war teilweise auch beim Contact Impro, was mir auch sehr Spaß gemacht hat. Dazu muss ich sagen, da war ich aber Single, weil es wird doch recht nah, kann man sagen, touchy-touch.
Schlangenmenschen-Alarm.
Schlangenmenschen-Alarm, ja, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Oder wollen wir jetzt direkt einsteigen in die...
Ja, los, lass einsteigen.
Genau,
also, Ecstatic Dance, das muss man wirklich...
Okay, vielleicht auch nochmal, ja, für die... Sollen wir nochmal beschreiben, was ist ein Ecstatic Dance?
Ja.
Weil du möchtest ja auf die Archetypen innerhalb des Ecstatic Dance jetzt eingehen. Ja.
Ecstatic Dance ist eigentlich nur so eine Sober Disco. Also eine ohne Substanzen geht man hin, um zu tanzen.
Ohne Substanzen tanzen und man muss dazu sagen, man darf keine Fotos machen, man darf sich nicht unterhalten währenddessen. Also es geht schon um eine innere Erfahrung und einen inneren authentischen Ausdruck versus ich geier irgendwie in der Gegend rum und gucke die ganze Zeit, was natürlich trotzdem gemacht wird, ja. Aber der Fokus ist eigentlich in einen authentischen Selbstausdruck zu kommen, sich zu befreien, zu tanzen. Und so ein Ecstatic Dance wird meistens auch wie eine Journey, also auch im Sinne jetzt, sag ich mal, des DJs kuratiert, wo es wirklich auch um ein Warm-up geht und um einen Peak und irgendwie wieder so ein Cooldown. Also, und das häufig auch in Begleitung von Live-Musik oder eben auch von Meditation oder Chanting, also in der Kombination häufig auch mit mit Ecstatic Dance, ja. Und das kann dann mal so, ja, also meistens geht das so 2 Stunden, manchmal auch länger, genau. Kakaozeremonie wird manchmal auch mit eingewoben, ja.
Ja, eigentlich sollte der Ecstatic Dance ja, wie du sagst, eigentlich so eine innere Erfahrung sein, ja. Man schließt die Augen und geht einfach in eine Expression rein, so wie man es gerade fühlt. Aber ich glaube, für viele Leute, die da hingehen, ist es einfach auch eine totale Bühne und eine totale Show. Ja, da wird sich halt, ja genau, schick gemacht, angezogen, spiritual aufgedonnert.
Ja, so spiritual dizzy eigentlich.
Ja, eine spiritual dizzy, genau. Und wo sich ja auch jeder kennt. Und dann gibt es da aber auch, muss ich sagen, also ich hatte auch immer, bin dann nicht mehr gerne hingegangen am Ende, weil es dann halt auch wirklich diesen spiritual predator Vibe gibt. Da sind einfach wirklich Männer, die dorthin kommen
und jagen
und einen angeiern und andancen. Das meine ich halt mit diesen Schlangenmenschen, ja.
Und Eye-Gazen.
Und ja, also ich fand es wirklich teilweise, so schön ich das Format auch finde, so unangenehm fand ich auch manche Situationen da, muss ich auch nochmal sagen. Also ja. Highlight, Lowlight.
Ja, auf jeden Fall ein großes Highlight für mich und teilweise einfach auch amüsant. Man kann sich da eben auch an den Rand setzen und einfach so das Schauspiel betrachten, was da so eben durch unterschiedliche Archetypen auch einfach abgespielt wird. Da gibt es auch auf jeden Fall immer ein Pärchen, was übereinander herfällt und was dann Akro-Yoga-mäßig einfach am besten geht, in die Luft gehoben wird, die Frau und um ihn herum schlängelt und auf dem Boden gewühlt und geküsst. Und also das gibt es auch immer, diese Performance eigentlich, in jedem Ecstatic Dance, den ich bisher erlebt habe. Häufig wird sich auch ausgezogen, auf Bali nicht so viel. Das ist ja verboten sozusagen, da oben ohne, aber bei anderen Ecstatic Dances habe ich schon erlebt, dass dann auch blank gezogen wird. Also
von Männern?
Nee, von Frauen dann.
Ach,
oben
echt?
Ohne, ja. Ja, also jetzt in Bali nicht so sehr, aber schon auch halb nackt getanzt wird das schon auch, ne? Also,
habe ich noch nicht erlebt, aber finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm.
Ja, genau. Ja, also, aber ich habe da wirklich auch ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht innerhalb dieser Dances, unheimlich viel Befreiung und Freude einfach erlebt und einfach, was ich immer sehr berührend fand, muss ich sagen, wenn ich jetzt gerade so in diese Bilder zurückgehe und diese Erfahrung vom Ecstatic Dance, ist einfach, wie viele, ich sag jetzt mal auch Freaks einfach sein dürfen innerhalb dieser Räume. Also einfach, wie viele Menschen, die vielleicht auch innerhalb unserer Gesellschaft, ja, irgendwie vielleicht eher Außenseiter sind, die sich da irgendwie auch so treffen, habe ich so das Gefühl, und einfach anders sind, ja, einfach anders sind und vielleicht auch ein bisschen komisch sind und dann aber irgendwie alle so. Ja, also auch so, ich habe auch viele Momente gehabt, wo ich so dachte, so ja, es darf einfach alle Facetten irgendwie dürfen sein und auch viele Momente gehabt, wo ich wirklich auch gespürt habe, so dass wir alle eins sind, ne? So auch in allen Facetten, die du da so siehst, irgendwie von Ausdruck so. Und das fand ich irgendwie immer sehr berührend, muss ich sagen auch, weil einfach auch viele Männer tanzen, was ich auch ganz toll finde. Also es gab teilweise ja auch Freitagabend wirklich 50-50, manchmal 60-40, also mehr Männer als Frauen habe ich teilweise erlebt. Das war, fand ich auch sehr schön zu sehen, auch Männer einfach in ihrer Weiblichkeit zu sehen, ne? Die sie einfach auch emotional sind und in den Ausdruck gehen. Das fand ich einfach auch sehr, sehr schön und auch berührend, weil das ja sowas ist, was einfach so in unserer Kultur nicht so viel Raum findet. Ja, absolutes Highlight für mich auf Bali ist definitiv auch das Rollerfahren. Also das Gefühl des Rollerfahrens überhaupt, das ist, finde ich, schon einmalig. Diese warme Luft, die Gerüche, die Reisfelder, die es jetzt kaum noch gibt, aber so, die so an dir vorbeiziehen, Straßenhunde, Hühner auf der Straße, so dieses Rollerfahren auf Bali, was mir wirklich auch ein unglaubliches Freiheitsgefühl gegeben hat, wenn man nicht gerade im Verkehr steht, aber sonst, wenn man mal so eine freie Strecke fahren kann, ist das einfach, macht es so viel Spaß und diese Momente vermisse ich auch. Also ich merke auch so, das Rollerfahren vermisse ich auch häufig, was einfach, ja, so was ganz Einfaches, aber was mir immer unglaublich viel Freude gemacht hat und dann natürlich auch diese Möglichkeit, von Café zu Café sich zu naschen, dieser Lifestyle, ne, was ich eben auch schon gesagt habe, einfach ein, sag ich mal, sehr gesundes Leben auch zu führen, ne? Von Bewegung, von Yoga, von Tanz, von Ausdrucksmöglichkeiten, von Begegnungen. Also es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, einfach Menschen zu begegnen, in den unterschiedlichen Kontexten, spannende Menschen kennenzulernen, sich inspirieren. Also ich fand es einfach immer sehr inspirierend, muss ich sagen. Also viele, viele inspirierende Menschen.
Und mit denen man auch wirklich in wirklichen Kontakt irgendwie schneller treten kann, ne? Weil die eh schon so offen sind,
genau.
Dass die das auch wirklich zulassen.
Ja, genau, absolut.
So, Nähe zulassen.
Mhm, absolut.
Und Verbindung, sich verbinden wollen, Verbindung zulassen, ja.
Ja, Ja, und dadurch aber auch, finde ich, kommt man sehr schnell auch so ans Eingemachte. Und ich habe da auch einige, sag ich mal, auf einer romantischen Ebene Beziehungserfahrungen gemacht, wo es dann auch sehr schnell ans Eingemachte irgendwie ging. Einfach dadurch, dass auch alle so offen sind und alle irgendwie im Prozess sind. So. Aber auch mit Frauen irgendwie habe ich auch viel schneller irgendwie nahe Beziehungen irgendwie gehabt. Genau. Und ein weiteres Highlight für mich, also du hast ja schon viele auch genannt, die ich jetzt nicht alle wiederholen werde, aber waren wirklich auch so, ja, ich würde schon auch sagen, Erwachensmomente. Also für mich ist Erwachen ja, sind immer so Momente, auch ist ein Prozess auch für mich, Erwachen. Es gab viele Momente, wo ich eben so, ja, Einheitserfahrungen hatte, spirituelle Einsichten, und manchmal auch eher auf so einer, gar nicht auf einer rationalen Ebene, sondern auf so einer Erfahrungsebene von, ja, ich weiß nicht, Champuan Bridge, ne, das ist so eine Brücke in Ubud. Wenn man da runterfährt und dieses Gefühl, und da kann man ja so wandern gehen, wo wir auch mal waren auf diesem Weg, das sind schon bestimmte, auch diese Tempel da und diese Statuen, eine Mystik, die ich da erfahren habe und auch ein, was ja zum Teil ja auch dunkle Energien, die ich da wahrgenommen habe, aber auch ganz lichtvolle Energien und ja Spiritualität, sage ich jetzt mal, wirklich zu fühlen. Also auch diese Spirits und sowas ganz Geheimnisvolles, was da von dieser Insel ausgeht und von diesem Dschungel-Vibes und den Wasserfällen. Und das ist schon auch ganz besonders, finde ich. Und was ich, glaube ich, auch nie so vergessen werde, auch diese uralten Bäume, Wassertempel, ja.
Diese Fikusbäume, ne? Diese heiligen Bäume, diese Wassertempel, ja.
Diese Wahnsinn. Wassertempel, also Wasserreinigungsrituale, was irgendwie so dazugehört, sag ich mal, auf dem spirituellen Tourismusprogramm auf Bali so, einmal im Wassertempel gewesen zu sein, ist eigentlich auch ist ein unglaubliches Erlebnis, wie ich finde, auch ein Reinigungserlebnis, waren auch sehr, sehr spirituelle Erfahrungen, wo ich auch Erinnerungen an frühere Leben gehabt habe und an Seelenverträge und Verbindungen, was unglaublich war. Und dann habe ich ja wirklich auch wahnsinnig viel Coaching gemacht, damals mit Sophie, ja, ja. Einer befreundeten Coachin, wo ich auch ganz, ganz viele, ja, einfach radikale Erkenntnisse hatte über mein Leben, also wo es dann wirklich auch um Wertearbeit, Glaubenssätze, also all das, und das ist ja schon jetzt auch irgendwie 8 Jahre her, was jetzt auch immer mehr so irgendwie, sag ich mal, im Mainstream irgendwie so ankommt, aber was ich damals für mich einfach radikale Erwachensmomente waren, wirklich, kann ich nicht anders sagen, und was auch für immer mein Leben verändert hat, einfach diese persönlichen Erfahrungen und Heilungsprozesse, Coaching-Erlebnisse, die ganze toxische Beziehungsdynamik, die ich da irgendwie durchgerockt bin mit meinem Twin Flame irgendwie, wo ich ja aber rückblickend auch wahnsinnig dankbar für bin, was einfach auch zu meinem Erwachen oder zu einem größeren Erwachen definitiv beigetragen hat und mir einfach auch gezeigt hat, so warum ich einfach auch gewisse Männer angezogen habe, warum ich mich zu gewissen Männern hingezogen gefühlt habe. Also da war irgendwie auch unglaublich viel Growth einfach für mich auf Bali und Wachstum und ja. Und dann
ja, das ist so ein Accelerator, ne? Wie sagt total. Man auf Deutsch? Ein Beschleuniger.
Ja, genau.
Ein Wachstumsbeschleuniger.
Richtig. Deswegen fühlen sich 3 Jahre dann auch eher wie 10 an, weil du so viel Wachstum machst in dieser kurzen Zeit.
Und man sagt ja auch, ne, dass entweder Bali ne, dich behält.
Ja,
es gibt eine Probezeit auf Bali. 3 Monate ist das, glaube ich, ne?
Genau.
Und genau, entweder du bleibst nach der Zeit oder Bali spuckt dich aus. So, und das passiert halt wirklich nicht schön, ne? Dieses Ausspucken. Ja. Ne? Das passiert in Form von Unfällen oder von ganz dramatischen Events, ja, wo einfach Bali sagt, so, du gehörst hier nicht hin.
Ja, oder dich eben auch testest, ne?
Ja.
Also dich testet oder auch, ob du da bleiben möchtest so, und ob du wirklich diesen. Ob du ready bist für diesen wilden Seelenwaschgang irgendwie so, auf den dich Bali mitnimmt. So. Also ich weiß, dass ich viele existenzielle Momente hatte mit Heulen am Strand und irgendwie gar nicht mehr weiter wissen, einfach auf Bali so, ne? Und gleichzeitig ist da so ein Prayer-Field, so ein spirituelles Feld, über das wir ja schon viel gesprochen haben, wo auch Manifestation so passiert. Also wirklich so, ja, ich weiß, Manifestation ist so ein Buzzword so in dieser Welt, aber wo ich wirklich auch ganz oft die Erfahrung gemacht habe, ich habe an was gedacht, ich habe mir was gewünscht und es ist sehr schnell in die Realität sich umgesetzt hat. Also,
Synchronicities auch, ne?
Ja, total.
Synchronizitäten. Ja, passieren da halt auch so jeden Tag eigentlich.
Jeden Tag, ja. Das ist schon auch magisch irgendwie, was da so vor sich geht.
Ja, total.
Auf dieser Insel.
Ja, wirklich auch immer noch ein ganz mystischer und magischer Ort, das kann man nicht anders sagen. Und das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern.
Ja.
Das ist die Kernenergie von Bali.
Mhm. Ja, und man kann sie eben auch noch finden, ne? So, also ja. Ich glaube, wenn man es fühlen, erfahren möchte, dann würde ich auch immer wieder nach Ubud gehen oder wie du gesagt hast, in den Norden gehen und da irgendwie so in diesen, ja, in diesen Hügeln, so Champon Bridge, und dann, wenn man weiter geradeaus fährt, ist das Pererenan? Nee, das ist ja Django, sondern das heißt aber anders. Das heißt Pedestenan.
Pedestenan, ja.
Genau, Pedestenan ist so ähnlich. Das da so, da ist es eben auch sehr schön, finde ich. Und wo man da Kaffee Yellow Flower da oben, und das ist echt sehr, sehr schön auch noch. Also so, so ein bisschen so in den Hügeln auch. Also da findet man schon auch noch so seine magischen Orte.
Ja.
Also ihr Lieben, ihr seht, ihr hört, es gibt noch ganz viel Magie, was man auf Bali erfahren kann. Es gibt ganz viel Schönheit, ganz viel Licht auf Bali, aber es gibt eben auch ganz viel Dunkelheit und auch Schattenseiten, und manches ist eben auch mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und vorhabt, nach Bali zu reisen, seid ihr ganz gut gebrieft so. Ihr wisst, wo ihr was erfahren könnt sozusagen, wo ihr hinfahren könnt, um was zu erfahren. Macht definitiv eure eigene Erfahrung, würde ich sagen. Und ja, Anniki, was möchtest du den Leuten noch abschließend mitgeben?
Ja, wie du ja auch sagst, ne, es gibt halt diese Magie, es gibt das magische Bali noch. Und ich glaube, was ich noch mitgeben würde, ist, wenn ihr nach Bali fahrt, bewegt euch raus aus Canggu, Ubud und Uluwatu und geht wirklich, wie man so schön sagt, ne, off the beaten path, also von den ausgetretenen Pfaden weg, und begebt euch, findet euren eigenen Pfad und geht in die Berge, geht in den Norden, geht in Plätze, wo jetzt nicht der 50.000. Tourist irgendwie am Tag schon durchläuft. Ja, und da erlebt ihr wirklich noch das magische, authentische Bali, das es wirklich auch noch gibt. Also das wäre jetzt so mein...
Ja, sehr schön. So, ihr Lieben, wir kommen zum Ende dieser wundervollen ersten Folge hier in unserem spirituellen Kaffeekränzchen mit Wanda und Anniki. Juhu! Es war mir eine große Freude. Es hat mir total viel Spaß gemacht.
Ja, auch.
Ich hoffe, euch auch. Es war unterhaltsam. Es war interessant. Es war spannend. Ihr konntet einiges mitnehmen. Vor allem für alle die Bali vielleicht selbst schon erfahren haben. Vielleicht habt ihr ab und zu mal genickt und gesagt, ja, genau, habe ich auch so erfahren. Oder für alle die vielleicht noch nach Bali reisen wollen. Also schickt uns unbedingt eine Postkarte, ja. Und falls euch diese Folge gefallen hat, falls ihr Leute kennt, die unbedingt diese Folge hören sollten, dann ja, schickt sie gerne weiter an Freunde und Familie. Teilt sie gerne auf Social Media, taggt mich darin. Und falls du meine Arbeit hier im Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich super freuen über eine positive Bewertung von dir bei Apple iTunes oder bei Spotify. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast. Macht's gut.
Tschüss.
Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder einer der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.